Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Bild TV einfach anders. Wir haben heute wieder Zusammenfassung mit Rainer Füllmich, Corona-Ausschuss-Sitzung 54 zwischen Latschen und Nebenwirkungen. Ich bin natürlich gespannt, was er zu berichten hat. Wir sind schon fast 5000. Ich werde natürlich dann gleich auch YouTube wieder abschalten. Ihr wisst, warum. YouTube mag Rainer nicht so. Ich weiß nicht wieso. Aber ja, kann man mal darüber nachdenken. Aber ja, das wird dann auch ein anderes Kapitel sein, wo wir mal aufzuklären haben bei gewissen Plattformen, wieso, weshalb, warum und sowieso. Aber ja, also die, wo jetzt YouTube gerne das weiterverfolgen möchten, kommt einfach rüber. Ihr könnt das bei Facebook sehen, ihr könnt das bei DLive sehen, auch bei Twitch. Und ja, dann wünsche ich euch YouTuber alles Gute und bis die Tage. Also YouTube ist schon mal weg. Das ist einfach der Teaser, den ich laufen lasse. Wenn Sie jetzt das auch noch löschen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Aber ja, es ist wichtiger, dass wir jetzt Rainer begrüßen können. Er voller Einsatz kommt gerade vom Joggen. Hat noch jemand getroffen. Das vielleicht gibt es auch noch Anekdote. Mit ihm ist immer sehr interessant, sich zu unterhalten, nicht nur fachlich, sondern einfach auch menschlich, weil er da auch noch eine Prise Humor hat, trotz diesem heiklen Thema. Das schätze ich sehr. So, ich glaube, jetzt habe ich genug vorgebröselt und freuen uns natürlich jetzt auf Rainer. Muss ich das nur umschalten? Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Rainer.
Guten Morgen. Ich bin noch ein bisschen unten gerannt und man muss ja ab und zu sich wieder ein bisschen abreagieren, wenn man den Wahnsinn irgendwie ertragen will. Ich bin gestern erst spät aus Magdeburg zurückgekommen und dachte mir, heute musst du mit den Hunden laufen. Das war auch gut so, jetzt, wenn man mal absieht von der Tatsache, dass ich da jemanden getroffen habe, der man fragt sich dann immer, warum bemüht man sich überhaupt ins Gespräch zu kommen, wenn man doch gleich nach ein paar Sekunden sieht, da ist eine absolute Mauer. Ne? Also Agreement darüber, dass der PCR-Test keine Infektion feststellen kann. Aber ich habe das studiert und darum und bla. Und du kannst gar keine Klagen schreiben, weil du hast das ja gar nicht studiert. Ah, dachte ich, dann können also Juristen nur Klagen über Jura schreiben. Was anderes haben sie ja nicht studiert. Also kannst du sofort wieder zuklappen. Ich habe dann gesagt, pass auf, wir einigen uns darauf, dass du die Meinung hast und ich habe eine andere Meinung. Und dann sehen wir ja mal weiter, ob es wirklich so ist. Er sagt nämlich, wieso geht doch jetzt alles auf? Sag ich, genau. Mal sehen, was im Herbst passiert, wenn die 33.000. Welle kommt. Ne?
Ja, und das ist bei uns in der Schweiz genau dasselbe. Jetzt sagen alle, es geht doch alles auf. Wo ist euer Problem? Logisch. 13. Juni, große Abstimmung. Da werden Sie sich jetzt natürlich nicht das nehmen lassen, die Leute so zu befriedigen, die keine Ahnung haben und sagen, hey, alles gut. Und dann nach dem 13. Juni, ja, das schauen wir mal, was dann passiert. Tja.
Das ist der
Ja,
Punkt.
lieber Rainer, Freitag war natürlich ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, es war auch sehr interessant. Ich habe nur mal kurz reingeschaut. Also ja, schon nicht ganz ohne, was ihr da besprochen habt. Da bin ich mal gespannt, was du zu berichten hast.
Ja, wir hatten wieder zwei Teile, weil es ist auffällig, dass immer mehr Leute aus, keine Ahnung, aus Hongkong, aus Kanada, aus sonst wo uns zugucken, teilweise zu völlig merkwürdigen Zeiten. Da würden wir, früher sind ja Leute für Boxkämpfe um 4 Uhr morgens aufgestanden und da haben wir gesagt, wenn das Leute sind, die sich ernsthaft interessieren, dann müssen wir auch irgendwas für die tun. Und deswegen haben wir jetzt nochmal einen zweiten englischen Teil. Wir müssen das technisch noch so verbessern, dass das dann simultan übersetzt wird, sodass die deutschen Zuschauer oder deutschsprachigen Zuschauer sofort sehen können, was gemacht wird. Weil wenn ich das übersetze, dann hakt das natürlich immer wieder. Das ist immer eine Unterbrechung. Wir sind aber dran. Das wird schon alles kommen. Aber wir haben, wie gesagt, zwei Teile gehabt. Im ersten Teil hatten wir gleich am Anfang nochmal Wolfgang Wodak, weil die Sache mit den Impfungen ja doch immer mehr Fahrt aufnimmt und die Nebenwirkungen eben schon besorgniserregend sind, um das mal ganz, ganz vorsichtig zu formulieren. Übrigens auch das gerade beim Joggen mit dem Mann, der eigentlich vom Fach ist. Ja, aber über 25.000 Grippetote in, weiß ich nicht, 17, 18 oder keine Ahnung, wann das gewesen ist, da redet keiner. Sag ich ja, und das ist die Rechtfertigung dafür, dass jetzt innerhalb der ersten 40 Tage, ich weiß nicht, mehr Leute gestorben sind als in den vergangenen 20 Jahren vorher an allen Impfungen oder in den USA 30 Tote am Tag gemeldet werden nach Impfung. Ob das nur aufgrund der Impfung Weiß man ja nicht, nicht? Aber immerhin im Zusammenhang, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung, wobei das nur ein Bruchteil dessen ist, was real passiert, weil nur ein Bruchteil dessen, was real passiert, überhaupt gemeldet wird. Ja, aber da weißt du, die Leute wollen dann eben nicht, sondern die bleiben bei ARD und ZDF und da hat es keinen Sinn. Deswegen haben wir das eben hier so gemacht. Wolfgang hat nochmal über die Impfung aufgeklärt, und zwar darüber, dass nach den neuesten Erkenntnissen, die von den Herstellern wohlgemerkt angegebene Wirksamkeit, das wird ja nach dieser Relative Risk Reduction Methode gemessen, die aber mit der aktuellen und echten Wirksamkeit nichts zu tun hat. Die behaupten 95% im Schnitt, ne, BioNTech, Pfizer. Wenn man das aber nach der eigentlich maßgeblichen Absolute Risk Reduction Methode misst, dann sind das 0,85%. 0,85% Wirksamkeit bei einer Gefährdung von, wie wir inzwischen sehen können, egal welcher Impfstoff benutzt wird, von circa 2%. Gefährdung von schweren Nebenwirkungen, einschließlich Hirnvenenthrombosen. Und dann muss man noch kalkulieren, dass ja das Risiko für unter 70-Jährige, glaube ich, überhaupt an Covid zu erkranken, bei 0,02 oder so Prozent liegt. Also 0,02% Risiko an Covid zu erkranken, 2% durch die Impfung geschädigt zu werden und die Impfung hat nur eine Wirksamkeit von 0,85%. Also wenn man das, die Zahlen kann man noch ganz genau nachlesen. Ich wiederhole nur das, was ich mir auf die Schnelle mitgeschrieben habe. Aber wenn man das in Rechnung stellt, dann ist das vollkommen unverantwortlich und erst recht ist vollkommen unverantwortlich, wenn man jetzt an die Kinder ran will und die auch noch will. Wir haben deshalb den Vorschlag gemacht, das hatte Professor Bhakti und Wolfgang Wodak haben das gemeinsam propagiert, das haben wir, werden wir auch weitermachen. Wenn man schon glaubt, man komme um die Impfung nicht herum, dann soll man vorher, vor der Impfung, die sogenannten D-dimere Werte bestimmen lassen und 7 Tage nach der Impfung nochmal. Weil dann kann man feststellen, wenn der erhöht ist, dieser Wert, dann kann man feststellen, dass man, dass es ein Risiko gibt, ein erhebliches Risiko gibt von Thrombosenbildung. Und diese Thrombosenbildung müssen nicht tödlich sein, das kann auch einfach so vorbei sein, aber es kann auch tödlich sein. Und dann hat man am Ende, haben wir ja schon drüber gesprochen, möglicherweise eine Hirnvenenthrombose und das kann dann sehr schnell zum Tod führen. Also diese Sache sollte unbedingt gemacht werden, wenn man schon der Meinung ist, man kommt um eine Impfung nicht herum, entweder weil man am Arbeitsplatz Probleme befürchtet oder weil man in Urlaub fahren will oder wie mir neulich jemand erzählt hat, weil man mal ein Eis essen will. Eis essen und dieses Risiko, ich weiß ja nicht. Jedenfalls haben wir festgestellt, unterm Strich, dass ja nicht nur das, was bei den medizinischen Versuchen, bei den medizinischen Studien getestet wird, relevant ist, nämlich die Frage, wirkt das Zeug? Und wie gefährlich ist es? Sondern man muss ja eigentlich einen Schritt vorher schon anfangen, ist das überhaupt nötig? Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir wissen, dass die einzige Ursache für all diese Maßnahmen und die Annahme einer Pandemie der Drosten-Test ist. Die einzige Ursache, wohlgemerkt. Mal abgesehen davon ist die Impfung auch deshalb unnötig, weil die meisten von uns höchstwahrscheinlich schon längst immun sind. Und das ist eine neue Sache, die wir propagieren werden. Wir arbeiten da mit einigen Laboren zusammen. Und bei diesen Laboren oder mit Hilfe dieser Labore kann man testen lassen, ob man immun ist oder nicht. Da gibt es die berühmte T-Zell-Immunität. Das ist die Immunität, die man erwirbt, wenn man dem Virus schon mal ausgesetzt war. Ich bin ziemlich sicher, dass ich im letzten März draußen auf der Ranch mich bei Nachbarn angesteckt habe. Das ist eine, wie wir aus einem kleinen Einspieler vorher gesehen haben, das war eine Anhörung im Senat in den USA. Durch Senator Hall wurde ein texanischer Arzt angehört. Das ist eine Immunität, die wirkt lebenslänglich grundsätzlich. Und die ist wesentlich effektiver als eine durch Impfung antrainierte sozusagen oder aufoktroyierte Immunität. Ich bin da aber natürlich kein Fachmann, deswegen können wir uns nur auf diese Aussagen verlassen. Ich habe diese Aussagen aber schon öfter gehört, auch einmal in einem alten Video übrigens von Herrn Drosten. Wenn das also so ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung schon Immunität hat, entweder T-Zell-Immunität oder weil er dem Virus eben irgendwann mal über den Weg gelaufen ist, oder Kreuzimmunität, das ist die andere Variante, die man hat. Wenn man, was weiß ich, vor 10 Jahren, vor 17 Jahren gibt es Messungen, schon mal dem SARS-CoV-2 was weiß ich, drei oder zwei oder eins, jedenfalls irgendeinem dieser SARS-Viren ausgesetzt war, dann hat man dadurch Kreuzimmunität, weil das eine Virus ist nicht so viel anders als das andere. Das erkennt, die erkennen sich sozusagen, laienhaft ausgedrückt. Auch das ist eine Form der Immunität. Und beides zusammengenommen, das hat uns Mike Eden schon erklärt, führt dann, hat schon lange bei uns in Europa, aber auch in den USA zur Herdenimmunität geführt. Da ist das Problem allerdings, dass die WHO ja auch diese Definition geändert hat. Ne? Sie hat die Definition der Pandemie geändert, um die Schweinegrippe, die sich als milde Grippe erwies, nach einem Jahr zu einer Pandemie erklären zu können. Und sie hat auch die Definition der Herdenimmunität geändert, hat gesagt, Herdenimmunität, die man früher auch dadurch erwerben konnte, dass das Virus einfach durchzieht, durch die Bevölkerung, oder eben durch Impfung, die kann man nur noch durch Impfung erwerben. Gut, dann muss ich die nächste Frage stellen, Roger, was passiert denn, wenn man dann durch Impfung 60%, glaube ich, reicht aus, der Bevölkerung durchgeimpft hat, dann müsste man ja Herdenimmunität haben. Warum wird dann immer noch davon gesprochen, dass alle durchgeimpft werden müssen, dass
Gute
keiner
Frage.
entkommen?
Gute Frage.
Das muss man sich in der Tat fragen, aber
Also würde mich
noch viel
interessieren, ich
wichtiger.
glaube, die meisten Menschen hier haben, also ich glaube, die meisten wissen das, aber draußen, ARD und ZDF-Konsumenten haben wahrscheinlich keinen Plan, dass die WHO das geändert hat. Weil seit Jahrzehnten wird er durchseucht, normale, natürliche Durchseuchung, und plötzlich kommt die WHO, oh, sorry, wir haben da etwas geändert, jetzt geht es nur noch mit Impfung. Das ist ja nur ein Pieks und vielleicht alle 6 Monate auch nochmal ein Pieks und läuft. Und das sagt die WHO. Also es kann ja nicht sein, dass die WHO, wo eigentlich für die Gesundheit verantwortlich sein sollte, für uns jetzt entscheidet, dass wir regelmäßig irgendwie einen Giftcocktail bekommen, wo momentan keine Langzeitstudien da sind und dass die Menschen das einfach akzeptieren. Ich behaupte, wenn sowas in der ARD und ZDF zu sehen wäre, das ist immer die konditionell, dann würden die Menschen vielleicht mal sagen, hey Leute, wie haben wir überlebt die letzten 100 Jahre? Es ist ja ist gar nicht möglich.
Na, und da musst du ja damit rechnen, dass die WHO als nächstes sagt, so, jetzt definieren wir mal die Erde neu. Sie ist doch eine Scheibe, haben wir festgestellt. Uiuiui. Seid bloß vorsichtig, dass ihr da nicht runterfallt. Ein Affenzirkus voller Blödheit. Aber ich erinnere mich immer an diese eine Frau. Ich vergesse ihren Namen, die wir angehört haben. Das Beste, was sie gesagt hat, und das leuchtet inzwischen immer mehr ein, ist, man muss nur das Bild da draußen projizieren. Und hier geht es ja um Psychological Operations, wie wir dann später noch gehört haben. Wenn das Bild einmal da ist, das kann so schlecht sein, qualitativ so schlecht sein, die Aussage kann so irre sein. Hauptsache, sie ist einmal draußen. Die meisten Menschen, und wir wissen, 80% sind das ungefähr, die glauben das erstmal. Einige von denen kriegen vielleicht noch die Kurve, aber es reicht, um erstmal was in Gang zu setzen. Aber du hast völlig recht. Die Aufklärung darüber, dass hier ja gar keine Studie durchgeführt worden ist, die gehört eigentlich, die muss eigentlich den Patienten mitgeteilt werden. Ein deutscher Arzt hat mich vor ein paar Tagen angerufen, hat gesagt, Mensch, Herr Füllmich, Sie wissen ja, ich bin eigentlich gegen den ganzen Kram, aber ich mache auch Impfungen jetzt. Aber ich mache das so, dass ich die Leute aufkläre. Ich sage denen, dass es keine echte Studie gibt, dass es keine echte Impfung ist, sondern ein gentherapeutisches Experiment. Und ich sage denen, dass über die Gefährlichkeit, also die Studie testet ja sowohl die Wirksamkeit als auch die Gefährlichkeit. Die Wirksamkeit hochstreitig, die einen sagen 95%, die anderen sagen 0,85. Also man fragt sich. Aber zur Gefährlichkeit gibt es gar nichts, außer dass man Rückschlüsse ziehen kann auf Tierexperimente, die in 2005 und 12 durchgeführt worden sind. Da sind alle Tiere nach dieser sogenannten Impfung eingegangen. Aber darüber muss eben aufgeklärt werden. Und dieser Arzt sagte mir, ich kläre die so auf. Neulich hätte er eine 21-jährige Patientin gehabt, die war wohl vom Arbeitgeber unter Druck gesetzt worden, sollte sich impfen lassen. Gesagt, hey, Sie wissen aber auch, keine Studie, keine echte Impfung. Und Sie wissen, Sie können daran sterben. Ja, ist egal, ich will trotzdem
Oh.
geimpft werden. Ja,
Ah.
das ist echt, echt, echt gespenstisch. Denn wir müssen davon ausgehen, dass diese Frau, wenn der was passiert, bei der Aufklärung keine Möglichkeit hat, irgendjemanden haftbar zu machen, weil die ist ja tatsächlich darüber aufgeklärt worden, dass sie auch sterben kann an dem ganzen Zirkus.
Krass.
Ja, es ist jedenfalls auch nach Wolfgang Wodaks Meinung, ist es ein Verbrechen, wenn man unter diesen Voraussetzungen mit diesem Zeug an die Kinder geht. Auch nach unserer aller Auffassung, der juristischen Auffassung, ist das sicherlich ein Verbrechen, denn wir müssen uns noch mal in Erinnerung führen, dass Kinder so gut wie gar nicht gefährdet sind, 0,00 irgendwas, dass Kinder auch als Übertrager nicht in Betracht kommen, faktisch nicht in Betracht kommen. Der Einzige, der jetzt mit dieser Nummer wieder rausgekommen ist, ist Herr Drosten. Ja? Muss man sich auch noch mal daran erinnern, dass er derselbe war, der vor 14 Jahren gesagt hat, so ein PCR-Test, der kann auch schon mal falsch anschlagen. Und jetzt behauptet er plötzlich, das sei das Nonplusultra. Aber gut, auch er wird noch massiv zur Verantwortung gezogen werden. Jedenfalls liegt hier nach unserer festen Überzeugung angesichts der Tatsache, dass mit einer Aufklärung gearbeitet wird. Ach so, das habe ich übrigens auch erfahren. Die Vorgaben sind in den Impfzentren für die Aufklärung, für das Aufklärungsgespräch 3 Minuten. Das heißt also, wenn einer was wissen will, wird nicht
drei
passieren.
Minuten.
3 Minuten. Weil sonst ist das in der Eile ist das alles nicht möglich. 3 Minuten.
Wow.
Also heißt es findet faktisch keine Aufklärung statt, denn in den 3 Minuten muss ja auch noch eine Anamnese durchgeführt werden. Man will ja auch wissen, hast du vielleicht irgendwelche Allergien? Auch da, jemand, der uns relativ nahe steht, muss ich sagen, den haben wir letztes Wochenende hier gesehen, der war immer der Meinung, nee, also das ist schon alles ganz okay, aber impfen auf keinen Fall. Und nun hat er sich doch impfen lassen. Der hat nämlich tatsächlich etwas gefährliche Vorschädigungen. Und der ist Arzt, ne? Und der hat dann gesagt, nee, das stimmt tatsächlich. Also eine Anamnese hat da nicht stattgefunden. Wenn ich denen nicht gesagt hätte, dass ich das und das Problem habe, wäre nichts passiert. Also in 3 Minuten keine Anamnese, wahrscheinlich nur alles gut, alles toll. Du wirst danach wie Superman über die Dächer fliegen können. Also so schätze ich das in etwa ein.
Ärmel hoch und Pieks rein.
Genau. So in diesen Impfstraßen, die es jetzt auch gibt, Drive. Also wie soll da eine Aufklärung stattfinden, ne? Hier wird alles auf den Kopf gestellt. Das wichtigste Ergebnis der Nürnberger Prozesse, nämlich diese Idee des Informed Consent, ist vollkommen über Bord geschmissen worden. Und das ist der Grund, warum man das ohne weiteres als Verbrechen bezeichnen kann. Denn die Leute wissen ja, was sie tun, dass die Aufklärung Schulden sie aber nicht geben.
Das ist abartig. Also das andere, wo du sagst, mit dieser Impfstraße ist das eine. Jetzt kann man ja sich bewerben, für ein Testzentrum zu eröffnen. Man macht einen Online-Kurs und dann kann man ein Testzentrum machen. Dave Brüch hat davon berichtet. Unglaublich, da bekommst du Kohle ohne Ende. Und das wird betrogen. Das hat sogar die Tagesschau gebracht. Das waren, glaube ich, 88 haben sich testen lassen und 917 wurde abgerechnet. Und das zahlt alles der Steuerzahler. Und alles gut, läuft.
Aber follow the money. Ja auch nicht, er zahlt ja auch nicht, sondern das, was hier passiert, ist einfach heiße Luft. Hier wird immer nur Geld gedruckt und das seit mindestens 10 Jahren, wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Also wir müssen uns davon abkoppeln. Wir müssen uns, der wirtschaftliche Feind, der politische Feind ist aus meiner Sicht die Grünen mit ihrem vollkommen schwachsinnigen Herangehen an alles. Ja, also Benzin muss 50.000 Mark den Liter kosten und
wegen der Kurzstrecken werden verboten, man soll nur noch einmal fliegen,
ja.
Aber übrigens, genau. ich hab noch ein ganz gutes...
Und das von jemandem, der keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Ne?
Ah, die ist natürlich top. Ja. Jemand hat was gesagt, wenn sie nichts sagt, kannst du sie nicht wählen. Wenn sie was sagt, kannst du sie erst recht nicht wählen. Also das ist, kannst du sehen, wie du willst. Übrigens, ich habe 14 Sekunden wieder, das kennst du wahrscheinlich, von der Pressekonferenz in Bezug auf die Impfung, wie und ob sie überhaupt schützt oder nicht schützt. Das kennst du wahrscheinlich, lass es mal laufen. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, der hier zuschaut, ein bisschen die Welt nicht mehr verstehen wird. 14 Sekunden, die wahrscheinlich in die Geschichte eingehen wird. Also mal Film ab.
Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können.
Also du glaube ich, du kennst das Video, lass es nochmal laufen, weil es so wichtig ist. 14 Sekunden, hört da nochmal rein.
Die Impfung schützt davor, schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie schützt aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zuverlässig davor, sich zu infizieren und vor allem nicht davor, andere infizieren zu können.
Also es ist schon heftig, was sie da sagt. Gleichzeitig gibt es ein anderes Video, was der Spahn behauptet. Es geht ja darum, dass wir das reduzieren können, Infektionen und so weiter durch die Impfung. Und die Frau sagt jetzt genau das Gegenteil. Also ich fühle mich ziemlich verarscht.
So kann man das sagen. Aber das ist Teil des Plans, Roger. Das ist Teil des Plans, wie wir dann später, als wir einen englischen Journalisten, ehemaliger Militär, als wir uns den angehört haben, das ist Teil des Plans, dass die Leute mit völlig irren Informationen verunsichert werden, dass es hier um eine gezielte Destabilisierung geht, damit dann, wenn alle völlig wirr sind im Kopf, das eine Kommando jedenfalls befolgt wird. Von den 80%, nicht von uns, aber von den 80%, die nach Meinung einer Reihe von Psychologen nicht wirklich in der Lage sind, weil sie keine Moralkompetenz haben, in einer Demokratie zu leben, weil sie nicht fähig sind, Fragen zu stellen.
Also ich hätte eine Idee gehabt, das kam gut an, dass wir aus unserer Bewegung Testzentren eröffnen. Das dürfen wir. Die wollen auch testen lassen und dann stellen wir irgendwelche Screens auf mit solchen Kurzvideos und lassen das ablaufen. Ganz offiziell, ganz klar mit Fakten, was die Tagesschau zeigt, das ist ja alles da, aber die Leute sehen es nicht. Und dann vielleicht mal eine Frage stellen.
Das ist absolut richtig. Also es ist alles da, aber die Leute sehen es nicht. Das ist merkwürdig, ne? Wir sehen das, weil es ist da draußen und die anderen sehen es nicht. Was ist da los? Das ist ein psychologischer Effekt, den kann man sich nicht erklären. Ich habe das ja eben beim Joggen auch wieder gesehen. Ne? Die Fakten sind da. Er hat verstanden, weil er darüber promoviert hat, dass ein PCR-Test keine Infektionen feststellen kann. Aber es ist ihm egal, weil wir haben ja Pandemie. Wir haben Pandemie wegen des PCR-Tests. Aber diesen Schritt, den kann er nicht machen, wahrscheinlich, weil er nicht fähig ist. Und das meine ich nicht böse, sondern da ist einfach eine Wand, wie so eine dicke gläserne Wand, weil er nicht fähig ist, diesen Schritt nachzuvollziehen, dass seine eigene Regierung ihn verarscht. Denn es ist ja letzten Endes genau das, was man sich klar machen muss. Ne? Wenn keine Pandemie herrscht, weil der PCR-Test das nicht kann, was Herr Drosten sagt, weil aber die Bundesregierung das gepusht hat, dann ist er von seiner eigenen Regierung verarscht worden.
Ja, es ist natürlich auch der psychologische Aspekt, das habt ihr auch schon diskutiert im Ausschuss. Das gibt ja dieses Milligramm, wie heißt das?
Milligramm-Experiment.
Ja. Und da versucht man ganz klar diese Schwelle zum Ertragen immer ein bisschen höher zu machen. Und so läuft es momentan. Plötzlich ist die Maske Normalität. Ja, mal ein bisschen impfen, was soll das? Ist doch okay. Ja, Grundrechte sind ja nicht so wichtig. Ah, ich bekomme jetzt Grundrechte zurück, wenn ich mich pieksen lasse. Hey, hallo, Grundrechte gibt's nicht zu diskutieren. Die heißen Grundrechte, weil das jeder Bürger einfach so hat. Da muss er nichts dafür tun. Und das ist...
Ja, inzwischen ist es aber so, wie du sagst. Inzwischen empfinden viele Leute das als große Gnade, dass sie ihre gerade eben weggenommenen Grundrechte wiederbekommen. Sie fragen gar nicht mehr, war das überhaupt in Ordnung, dass mir die Rechte weggenommen wurden, die ich per Grundgesetz habe? Das fragen die gar nicht mehr, sondern sie sind froh, dass sie so ein bisschen was wiederkriegen, damit wenigstens die Illusion aufrechterhalten wird, als gäbe es noch eine funktionierende Demokratie. In Wahrheit, das haben wir nun oft genug, nicht nur als Juristen gelernt, im Studium lernen wir das als allererstes, wenn es um öffentliches Recht geht. In Wahrheit ist es so, dass wenn der Staat dir deine Rechte nehmen will, dann muss er sehr, 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 sehr gute Gründe dafür haben, wenn er die nehmen oder beschränken will. Es ist nicht so, dass wir nachweisen müssen, dass es keinen Grund gibt. Ne? Es ist alles auf den Kopf gestellt worden und ein großer Teil der Bevölkerung akzeptiert das.
Und das ist so krass.
Ja, das führt aber auch dazu, dass es dann einfach auch wenig Sinn macht, auf der Ebene zu diskutieren, sondern wir sollten das machen, was wir auch schon besprochen haben, Roger. Wir sollten sozusagen eine Parallelgesellschaft, eine positive Parallelgesellschaft aufbauen und vorführen, um dann sozusagen mit diesem Beispiel zu überzeugen, anstatt mit Worten zu überzeugen.
Ja. Ja, sehen wir, in der Schweiz ist genau das gleiche Thema. Der Bundesrat müsste uns beweisen, dass wir eine Pandemie sind. Da kommt nichts, da kommt nur heiße Luft. Die BAG-Chefin sagt, ja, es gibt Studien, dass die Maske nützt. Dann fragen wir nach. Die Studie hat es jetzt geschickt, das nehmen wir auseinander. Aber das ist einfach sehr, sehr dünn, dieses Argumentarium. Und da muss ich sagen, nein, einfach nein. Und das ist so heftig, weil es ist wirklich so, dass die Regierungen uns beweisen müssen und nicht umgekehrt. Und das ist ja wahrscheinlich in fast jedem Land so. Aber ich glaube, das ist auch das, was die Menschen daran festhalten. Die wollen diese alte Normalität, wollen sie zurück. Und sie haben das Gefühl, die kommt jetzt. jetzt noch ein paar Kniebeugen und in Hände klatschen und dann ist alles gut. Aber wird nicht mehr kommen. Das, was wir hatten, wird nicht mehr kommen. Davon bin ich überzeugt. Das darf auch nicht mehr kommen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Genau dieser Punkt ist ganz wichtig, weil die Überzeugung von vielen, auch von dem Menschen, den ich eben beim Joggen getroffen habe, ach, so wird doch alles, geht doch alles wieder auf, ist doch alles gut, ne? Die beruht auf einer ganz falschen Annahme. Es ist ja das offizielle Narrativ inzwischen in den Mainstream-Medien in den USA. Das war wieder Tucker Carlson mit Fox News, einer der ganz großen Sender dort. Ein bisschen sehr konservativ, aber immerhin, es ist Mainstream. So, und was hat er erzählt? Zwei Geschichten in einer. Die eine ist wichtiger als die andere. Die eine Geschichte ist, oh, jetzt haben wir endlich den Fauci. Jetzt haben wir ihn erwischt. Er hat darüber gelogen, dass er an diesem Wuhan Virology Lab beteiligt war, aus dem möglicherweise das hochgefährliche Virus entsprungen ist. Er hat uns verschwiegen, dass mit Steuergeldern er hinter dem Rücken der Regierung dabei mitgespielt hat, diese Viren gefährlicher zu machen. Das nennt sich Gain-of-Function-Experimente. So, jetzt hast du zwei Botschaften in einer. Oi, jetzt haben wir endlich Fauci. Gut, den hassen sie inzwischen alle. Und damit befriedigt man so ein gewisses Rachebedürfnis. Aber die eigentliche Botschaft, ich glaube, das haben wir neulich schon mal besprochen, die eigentliche Botschaft ist eine andere. Die eigentliche Botschaft ist, oh, der hat uns verschwiegen, dass ein hochgefährliches Virus aus diesem Lab entfleucht ist. Die soll transportiert werden, damit im Herbst, wenn dann die nächste 10., 12., 100. Welle losrandaliert, damit man dann sagen kann, guck mal, die Gefährlichkeit des Virus, daher stammt sie, weil ein gefährliches Virus aus dem Wuhan-Lab entsprungen ist. Ja. Das haben wir nochmal ganz deutlich besprochen mit Wolfgang Wodak. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Beziehungsweise der Unfall, der da tatsächlich passiert ist. Also da ist was gewesen, das hat die Chinesen so verunsichert, dass sie die Chefin dieses Labors zurückbeordert haben. Und während sie noch im Zug dahin gefahren ist, in aller Eile, wurde die Website runtergenommen, damit alle Spuren verwischt werden. Weil man ernsthaft dachte, hier ist was Schlimmes passiert. Ist ja auch gefährlich, wenn man mit Viren rumexperimentiert, um sie gefährlicher zu machen. Ist ja logisch, dass das gefährlich ist. Aber eben nur für die Leute, die da arbeiten und vielleicht noch für ihre Angehörigen. Weil wenn es ein gefährliches Virus wäre, dann dürfte es seinen Wirt nicht töten. Also allein das ist schon eine Erklärung dafür, dass es sich nicht um ein gefährliches Virus handelt. Und danach ist ja auch nichts passiert. Sondern vielmehr ist es so, und das muss man auseinanderhalten, diese Gelegenheit, gefährlicher, möglicherweise gefährliches Virus entfleucht, was sich hinterher als dummes Zeug erwiesen hat. Aber diese Gelegenheit haben Bill Gates und Co., Schwab und die anderen, die seit mindestens 10 Jahren konkret diese Sache hier üben, zuletzt dieses Event 201, diese Gelegenheit haben die wahrgenommen und gesagt, das ist es. Da jumpen wir drauf und jetzt produzieren wir unsere eigene Pandemie. Jetzt setzen wir Herrn Drosten in Gang. Jetzt bastelt er uns, wie er das schon oft getan hat, einen neuen PCR-Test zusammen. Und mit diesem PCR-Test werden wir dann die Welt in Panik versetzen. Weil mit diesem PCR-Test, obwohl er so wie Drosten ihn gebaut hat, sowieso nur zu False Positives führen konnte. Aber es war die einzige Grundlage für diesen Public Health Emergency of International Concern. Mit diesem PCR-Test hat man alles in Gang gesetzt. Der Unfall hat damit nichts zu tun, weil der Unfall keine Konsequenzen hatte. Er war nur der Auslöser, das Sprungbrett, um diese geplante Pandemie in Gang zu setzen.
Absolut.
Das muss man sich vor Augen halten, ne?
Du, was hältst du davon? Ich hätte diese Zusammenfassung von unserem Billy Gates. Ich glaube, wir sind da sehr viele Menschen, die zuschauen. Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir das mal laufen lassen. Das sind da die schlimmsten Sätze, die er da gebracht hat. Wir lassen das mal laufen. Was meinst du? Macht sicher Sinn.
Unbedingt.
Sind jetzt 11.000 Menschen, die zuschauen, dann lassen wir das in 2:50 lassen wir mal laufen.
And we're taking things that are, you know, genetically modified organisms and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein.
Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen.
But you don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population.
Both inventing new vaccines and making sure they get out to all the children who need them. Reducing the population growth.
Das ist an sich gegen den gesunden Menschenverstand, dass man, wenn man impft, man die Bevölkerungsstärke ganz erheblich verringert. Und dann habe ich losgelegt. Das war 2001, da habe ich diese Erfahrung gemacht. Und dann haben wir in großem Stil im Gesundheitswesen vor allen Dingen Impfstoffe gefördert.
Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. I mean, and we're taking things that are, you know, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. When we've largely vaccinated the entire global population.
Mr. Gates, you're familiar with a company called Real Networks, are you not?
Yes.
Did you ever have any discussions with any representative of Real Networks concerning what products Real Networks should or should not offer or distribute?
Thank you. But you don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. So we, you know, we'll have to prepare for the next one. That, you know, I'd say is will get attention this time.
Ja, er hat ganz klar gesagt, du kennst ja die Zusammenschnitte, haben wir natürlich auch gesehen. Es ist unabartig, einfach für die nicht wissen, das findet ihr in meinem Kanal. Ich blende euch das ein, unten Telegram-Kanal abonnieren, weil die noch nicht Telegram haben, unbedingt installieren. Der Typ, da fehlen einem die Worte. Also wenn jemand sagt, 7 Milliarden Menschen sollen geimpft werden und die Ausführung, die du vorher gemacht hast, mit dem Risikoverhältnis und mit der Gefährlichkeit und so weiter, macht das sowas von keinem Sinn. Da muss man nicht mal Experte sein, um das zu sehen. Und trotzdem sind wir, glaube ich, schon bei 1,3 Milliarden oder so weltweit, die geimpft sind. Ich muss das nachschauen, aber es ist abartig, wie die Gas geben.
Ja, wenn man sich das anguckt, ich habe einzelne Teile immer gesehen, aber hier diese Zusammenfassung, diese geballte Zusammenfassung, dann haben wir es hier haben wir es wirklich mit dem Abgrundtiefbösen zu tun. Ne? Abgrundtiefböse, klinisch krank, würde ich mal sagen, das ist aber nur meine laienhafte Einschätzung, aber ja. Die Bösartigkeit, die sieht man da. Ne? Also das ist in your face, ja. So dass man es einfach nicht deutlicher sagen kann. Aber genau das führt dazu im Rahmen dieser psychologischen Kriegsführung, dass viele Leute das einfach nicht wahrnehmen wollen, weil es ist so dreist, so ungeheuerlich, dass man das entweder ignoriert oder sich irgendwie versucht, schön zu reden. Ne? Er will ja eigentlich nur das Gute für die Menschen und so weiter.
Absolut. Also absolut, das ist ja nur für das Beste. Nein, es ist schon krank, wenn man sagt, er hat ja dann mit einem süffisanten Lächeln noch gesagt, dass das schlimmere Virus kommt dann noch. Also wenn man nur an das denkt, also nur das Video alleine oder die 14 Sekunden vorher, wenn du das laufen lassen würdest, Dauerschleife irgendwo in einem Massenmedium, also gut, vielleicht würden dann die Leute immer noch nicht wach werden, weiß ich nicht. Die sind vielleicht so indoktriniert, schwierig zu sagen. Das ist auch ein Thema, was interessant ist. Wie erreichen wir die andere Seite?
Teilweise werden wir sie eben nicht erreichen. Ne? Das ist auch, haben wir ja schon oft besprochen, das ist teilweise wirklich Energie- und Zeitverschwendung. Ja. Ich glaube, es wird besser werden, wenn Schockerlebnisse kommen, so wie das befürchtet wird für den Herbst. Und es wird auch besser werden, wenn wir dann in der Lage sind, etwas Positives vorzuleben, also aus diesem Rattenrennen auszusteigen, was wir hier viel zu lange mitgemacht haben, ich ja auch. bis man dann dank dieser Corona-Krise gemerkt hat, dass das kein wirkliches Leben ist. Wenn hier nur noch Leistung und Kampf und gegeneinander losschlagen und den anderen betrügen, wenn es irgendwie geht, wenn das alles ist, was zählt. Aber wie gefährlich die Nummer ist, die er hier abzieht, ne? Das hat uns der nächste Gast demonstriert. Das ist nämlich jemand, der geimpft wurde und einen Impfschaden hatte. Ramona Klüglein ist zu uns in die Sendung gekommen und hat uns darüber berichtet. Ich glaube, sie ist 31 Jahre alt. Sie wurde nicht unter Druck gesetzt von ihrem Arbeitgeber, aber es gab eine Erwartungshaltung bei ihrem Arbeitgeber, sich impfen zu lassen. Das hat sie dann gemacht. Sie ist ins Impfzentrum gegangen, hatte ein ganz schlechtes Gefühl, sagt sie. Das Gefühl wurde noch schlechter, als sie die Impfkabinen gesehen hat. Da waren zwei oder drei BioNTech und eine AstraZeneca, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Dann hatte sie immer noch ein schlechtes Gefühl, aber hat sie gesagt, ach nee, jetzt mache ich es. Dann hat sie es gemacht, hat noch ein schlechteres Gefühl, ist wieder weggegangen und dann bekam sie Bauchschmerzen. Sie dachte, das ist ein Magen-Darm-Infekt, das kann ja mal passieren. Es wurde aber immer schlimmer. Der Notarzt musste kommen, sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert und sie hatte dann genau eine dieser Thrombosen, die jetzt offenbar bei 50% aller Fälle, egal welcher Impfstoff in Anführungsstrichen benutzt wird, bei 50% aller Fälle möglich sind. Ob sich das so auswirkt wie bei ihr, ist eine andere Sache. Aber in 50% aller Fälle werden diese erhöhten D-Dimere gemessen. Bei ihr hat es sich aber so ausgewirkt, dass sie dann schlussendlich mehrere Notoperationen im Krankenhaus, also das Krankenhaus hat nichts damit zu tun, das hat sie gerettet, ne? Die Impfung ist die eine Sache und das Krankenhaus das andere, mehrere Notoperationen über sich ergehen lassen musste. Sie war 4 Tage im Koma, ihren Eltern wurden keine Hoffnung mehr gemacht. Es war so, dass alle gedacht haben, das war's, sie stirbt. Aber sie hatte starke Halluzinationen, es war alles wie ein falscher Traum, sagt sie. Und schlussendlich wurden ihr von 3,50 Meter Dünndarm 3 Meter entfernt. Das führt zu massivsten Einschränkungen, Also sie weiß nicht, ob sie jemals wieder richtig arbeiten kann, weil allein die Tatsache, dass sie wegen dieses Verlustes eines sehr großen Teils ihres Dünndarms nur noch besonderes Essen zu sich nehmen kann, führt dazu, dass der Aufwand in der Zubereitung so groß ist, dass man da kaum noch an ein geordnetes, in Anführungsstrichen, Arbeiten mit einer 40-Stunden-Woche denken kann. Sie hat auch nach wie vor starke Schmerzen. Das können Narben oder OP-Schmerzen sein, aber es ist so, dass sie erhebliche Schmerzen hat, dass sie erheblich beeinträchtigt ist. Wir wollen mal gucken, was in der Krankenakte eigentlich ist. Wohlgemerkt, das Krankenhaus wird für nichts verantwortlich gemacht. Im Gegenteil, das sind die, die sie gerettet haben. Die verantwortlich sind, das sind die Impfärzte gewesen. Und die werden in die Verantwortung genommen werden müssen. Aber da siehst du, was passiert, wenn wenn keine Aufklärung passiert. Denn wir haben sie gefragt, wir haben gesagt, wenn jemand sie darüber aufgeklärt hatte, dass die Wirksamkeit der Impfung äußerst streitig ist, das wäre ja noch vorsichtig gewesen, ne? Und dass es gar keine Erkenntnisse zur Gefährlichkeit gibt, beziehungsweise nur Rückschlussmöglichkeiten aus den in 2005 und 2012 durchgeführten Tierversuchen oder den schon vorhandenen Nebenwirkungen, dass also pro Tag eine ganze Menge von Menschen nach Impfung sterben. Was hätten Sie dann gemacht? Sie gesagt, unter keinen Umständen. Ich hätte mich dann nicht impfen lassen. Das heißt also, in diesem Fall brauche ich nicht mal mit der Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens zu arbeiten. Also das sagt man immer im Gerichtsprozess, wenn ein Aufklärungsfehler gemacht wurde, kann auch um Kapitalanlagen gehen oder so. Wenn also jemand nicht richtig informiert wurde oder gar belogen wurde, dann muss man ja die Kausalität feststellen. Liegt es daran, dass der Schaden eingetreten ist, dass nicht richtig aufgeklärt wurde? Und da wird mit der Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens gearbeitet. Man vermutet also, dass bei richtiger Aufklärung in diesem Fall der Patient das nicht gemacht hätte. Hier brauchen wir es nicht zu vermuten, weil sie hat es ja gesagt. Bei richtiger Aufklärung hätte ich es nicht gemacht. Übrigens wurde auch das PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut, was bei uns in Deutschland auch für das Sammeln der Nebenwirkungen entscheidend ist, so wie in den USA dieses VAERS-Register, die wurden informiert. Ein Tag Pause, danach ging es gleich weiter mit den Impfungen AstraZeneca. Ne? Da siehst du, wie sorgfältig die sind und wessen Interessen die hier im Auge haben. Jedenfalls ganz offensichtlich nicht das der zu impfenden Bevölkerung. Die Presse hat gar nicht darüber berichtet.
Also ich kann vielleicht mal zwischendurch mal auch etwas einblenden. Das ist ja die EMA, das ist ja europäisch, wo ja auch Nebenwirkungen sammelt. Das kann ich da mal schnell zeigen. Da gibt es ja diesen Überblick. Nebenweg AstraZeneca stand 27.05. habe ich mal zusammengefasst im Team. Vielen Dank dafür. Und was auch interessant ist, es werden ja die Anzahl Menschen werden zusammengezählt, die 237.000. Aber Nebenwirkungen haben wir 655.000. Das heißt, wir haben pro Person 2,76 Nebenwirkungen. Das haben viele nicht auf dem Schirm. Also es ist auch, ja, auch wenn es nur Kopfweh ist, es spielt keine Rolle, aber trotzdem pro Person 2,76 Nebenwirkungen. Und das sind Cases, das sind Menschen. Und das geht genau weiter bei dem nächsten. Moderna auch, 2,47. Und das haben wir auch schon besprochen, Rainer. Du kannst dich erinnern, da gibt es eine Studie, wo bestätigt, dass das nur die Dunkelziffer um das X-fache höher ist. Das ist ja, man redet ja von zwischen Faktor 10 bis 100. Und das ist nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie, sondern das könnt ihr nachlesen. Das ist wirklich so. Und wenn ihr das mal vorstellt, und hier sind wir sogar bei 3,06 pro Person Nebenwirkungen. Also das finde ich dann schon heftig, was man da macht. Und klar sind die Statistiken korrekt, aber das wird einfach so nicht ausgewiesen. Einfach mal zum zeigen, was da momentan abgeht, ist unglaublich. Also abartig.
Ja, und
Und das.
an dem Beispiel von Frau Klüglein sieht man, was so ein Case, was so ein Fall in echt bedeutet. Da sitzt dann so ein Mensch, der ziemlich schwer beschädigt worden ist. Und sie hat noch Glück gehabt, ne? Sie hat noch Glück gehabt. Sie ist mit dem Leben davongekommen, mit mehreren Notoperationen, ne?
Und oftmals wird ja das nicht in Zusammenhang gebracht. Wenn man das in den Medien liest, das wird Obduktion gemacht und heißt, ja, es wurde bestätigt, dass es keinen Zusammenhang hat mit der Impfung. Und wie sind wir eigentlich aktuell? Das weißt du sicher. Es wurde ja zum Teil verboten, die Verstorbenen zu untersuchen. Wie ist da der aktuelle Stand? Weißt du das?
Der Stand ist immer noch so, wie er war. Es gibt allerdings jetzt ein paar Mediziner, die Autopsien durchführen, also diese sogenannten Post-Mortems oder ja, eben Autopsien durchführen. Aber der offizielle Stand ist wie folgt. Ich habe nämlich gestern auf dem Rückweg von Magdeburg nochmal mir dieses von einem Whistleblower zugespielte Schreiben der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart angeguckt. Und Viviane hatte ja wegen der Ereignisse in dem Berliner Heim auch Strafanzeige erstattet, weil von 31 Menschen nach Impfung 8 gestorben sind, 11 mit schweren Nebenwirkungen. Ähnlich ist es in sehr, sehr vielen anderen Heimen gewesen. Ich glaube, das ist repräsentativ. Würde also darauf hinauslaufen, dass nach Impfung in den Altenheimen wohlgemerkt, da sind die Leute natürlich immungeschwächt, nicht natürlich, aber da ist es leider so, dass da um die 20% innerhalb von 3 Wochen gestorben sind. So, was ist die offizielle Reaktion? Nein, wir ermitteln nicht, weil allein die Tatsache, dass hier ein zeitlicher Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Tod besteht, das reicht nicht aus für einen Anfangsverdacht. Das heißt, die ermitteln nicht mal. Das heißt, wir werden keine Obduktionen anordnen und wir werden deshalb auch keine Ermittlungen durchführen. Das machen wir erst. So die Äußerung, wenn uns die Mediziner selbst über solche Sachen informieren. Nur welcher Mediziner wird darüber informieren, dass durch seine Impfung jemand gestorben ist? Ja? Das wird schon noch rauskommen. Das wird schon noch rauskommen und dann werden all die, die dabei mitgemacht haben, mächtig in der Falle sitzen. Wobei ich inzwischen immer mehr davon ausgehe, dass das nicht nur eine juristische Gerechtigkeit in Anführungsstrichen sein wird, sondern dass hier noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen werden. Das wurde, also es ist, um das nochmal zu sagen, es wird hier aktiv verhindert, dass solche Ermittlungen stattfinden. Das wird am Ende nicht anders bezeichnet werden können als eine Strafvereitelung im Amt. Das wird den einen oder anderen Staatsanwalt seinen Job kosten, wobei ich auch davon ausgehe, dass die Justiz ohnehin komplett neu justiert werden muss, um es mal so vorsichtig zu formulieren, weil wir sehen ja jetzt, dass die Justiz, und das ist eben nicht erst seit Corona der Fall, dass die Justiz sehr, ja, ich will es mal so formulieren, obrigkeitshörig, autoritätshörig ist. Das gilt nicht für alle, das muss man immer wieder betonen. Da gibt es Einzelne, die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber die große Masse, das würde ich auch gerne nochmal vorführen. Da haben wir ein Video, das muss ich dir sagen, weil das erklärt den ganzen Zirkus. Ich habe mit mehreren ehemaligen Richtern gesprochen. Ich sage jetzt die Namen nicht, das werden wir aber demnächst veröffentlichen, nachdem wir von denen das Okay eingeholt haben, die allesamt gesagt haben, ja, meine Kollegen sind, wenn ich da rückblicke und mir deren Entscheidungen angucke, das sind Kriminelle. Oder wow. Wenn ich rückblickend sehe, was da passiert ist, dann ekelt es mich an. So, nun kommt eine Frau, die, da gab es mal im deutschen Fernsehen eine Gerichtsserie, die hieß Richterin Barbara Salisch. Und da musste ja casten, also musste suchen, wen können wir für diese Rolle nehmen. Und da hat sie dann in einer Talkshow darüber berichtet, dass sie 192 männliche Richter gecastet hat, also einen nach dem nächsten getestet hat. Und dann sagt sie, ich war kurz vorm Selbstmord. Das seien lauter ausnahmslos selbstgefällige, dumme, stupide. Also sie hat die ganze Palette dessen ausgekippt, was wir auch in den Gerichten erlebt haben, wenn wir, ich habe mal ab und zu meine Frau mitgenommen, weil ich gesagt habe, hey, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, guck dir das einfach mal an. Aber es ist genauso. Es ist genauso, wenn es jedenfalls um solche Fälle geht, wo du einzelne Verbraucher oder kleine mittelständische Unternehmer gegen große, mächtige Konzerne vertrittst, dann ist das genau das, was dabei rauskommt. Häufig auch in anderen Zusammenhängen. Aber wenn sie sagt, von 192 Richtern, die sie gecastet hat, keine einzige ist eine Ausnahme. Deswegen hat sie sich am Ende eine Frau gesucht und die hat ja auch eine große Rolle gespielt. Diese Frau, die scheint ja sauber zu sein, hat einen guten Job gemacht. Aber das erklärt, was hier los ist, erklärt, warum diese Justiz einfach nicht mehr zu retten ist.
Das ist so krass. Du, jemand hat da eine neue Idee gehabt, finde ich gar nicht so schlecht. Wie wäre es, wenn Leute zum Impftermin gehen? Natürlich nur so. Und mal schauen, wie die Aufklärung ist. Und natürlich sagen, nee, ich lass mich doch nicht impfen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, Material zu sammeln. Oder wie siehst du das?
Natürlich, das ist eine großartige Idee. Das sollten wir machen. Das sollten wir tatsächlich machen, um dann solche Impf- oder Nahtoderfahrungen. Das ist ja, also, jetzt mal ohne Witz. Ich hatte vor ein paar Tagen hier zwei Mandanten, völlig anderer Sachverhalt, also hat nichts mit Corona zu tun. Zwei Mandanten. Die sehr intelligent sind, was, wie wir inzwischen wissen, nicht hilft. Und einer von denen ist ein bekannter Künstler, beide schon ein paar Tage älter. Beide hatten sich impfen lassen. Einer saß da, schweißüberströmt. Ob das was mit der Impfung zu tun hat, weiß ich nicht. Der andere sagte, Herr Fühlmich, ich hatte eine Nahtoderfahrung danach. Ich gesagt, und Sie sitzen hier jetzt seelenruhig rum und erzählen mir das? Also ich will es mir lieber gar nicht mehr anhören, weil das beunruhigt mich doch sehr, solche Nahtoderfahrungen. Aber genau das ist ja auch das, was bei Frau Klüglein gewesen ist. Sie hat Halluzinationen gehabt. Das sind dann sicherlich auch Nahtoderfahrungen gewesen, nur bei ihr war es echt. Und bei dem Mandanten, den ich hier hatte, war es möglicherweise nicht echt. Es fühlte sich nur so an. Aber auch allein die Tatsache, dass sowas passiert, das würde mich doch zutiefst beunruhigen.
Absolut.
Also warum nicht hingehen und mal testen? Wie wird denn überhaupt die Aufklärung laufen? Kriegt man überhaupt Antworten auf die Fragen? Oder versuchen die in diesen 3 Minuten die Anamnese, die Diagnose und das Aufklärungsgespräch in einem zu machen?
Wie wäre es dann, wenn man fragen, das dürfte man fragen, ich habe alles. Noch andere... Ja, ich meine im Sinne von Aufklärung auf Aufnehmen und sagt, hey, ich hätte da noch Leute, die sich interessieren, sind ein bisschen unsicher, darf ich das Gespräch aufnehmen? Das dürfte man ja fragen, oder?
Natürlich, das darf man. Wenn es einverstanden, also man darf nicht heimlich aufnehmen, aber wenn das der klar. andere einverstanden ist, ich fürchte aber, die werden nicht einverstanden sein, weil natürlich, trotz der Tatsache, dass der sogenannte Mainstream versucht, uns zu ignorieren oder Nazi-Nazi-Rechts-Rechts irgendwie wegzubügen. Sie wissen ja, was los ist und haben Angst. Das ist das prägende Merkmal. Die haben Angst und deswegen wird keiner dabei dazu zustimmen, dass das Ding aufgenommen wird. Weil, ich meine, wir wiederholen das nicht umsonst. Und Martin Schwab und ich und auch die anderen Kollegen sind ja keine Idioten, wenn wir sagen, dafür werdet ihr haften, dann muss das schon irgendwo vertretbar sein, denn sonst würden wir es ja nicht sagen dürfen.
Also vielleicht zusammenfassend zu der Idee, macht doch das, macht einen Impftermin aus, natürlich mit dem Wissen, dass ihr euch nicht impfen lässt, weil da kann man kurz vorher immer noch sagen, ah nee, ich habe es doch anders überlegt, danke für die tolle Aufklärung, ich komme doch nicht. Und ich könnte mal vielleicht auch abmachen, dass, sag jetzt mal, wenn ihr in Gruppe seid, 5 Personen fragen mal, darf ich aufnehmen, 5 nicht, dann habt ihr wenigstens ein paar Informationen und dann kann man das sammeln und das wäre sicher auch Beweismaterial, für, wo ihr im Ausschuss gut gebrauchen könnt.
Absolut. Sowas sind Zeugenaussagen, die man auch im Gericht gebrauchen kann. Dann kann man sagen, bei dem Arzt zum Beispiel oder in diesem Impfzentrum werden die Leute nur durchgewunken, bekommen überhaupt keine Aufklärung. Hier werden keine Fragen beantwortet. Hier wird nur gerusht. Hier werden alte Leute überrumpelt. Das kann man alles daraus rückschließen. Alles mithilfe von Zeugen dann im Gericht auch beweisen. Das ist richtig.
Was sicher eine gute Idee, dass man vielleicht irgendein Formular macht, dass die Leute das ausfüllen können, nachträglich dann Kontakt aufnehmen, falls das nötig ist für irgendwelche Zeugenaussage, wäre sicher nicht schlecht, weil wenn wir nur 20% jetzt sind, wo sagen, ich finde eine coole Idee, dann haben wir da relativ schnell mal 2000 Stimmen. Also das wäre vielleicht nicht schlecht, das zu machen.
Richtig.
Da sind wir ein bisschen als Zusatzidee, finde ich aber cool. Du hast ja natürlich diverse noch gehabt. Jemand hat was gesagt, jemand war aus dem Ausland dabei. Das ist, glaube ich, ziemlich heftig gewesen.
Ja, pass auf, ich stolper mal schnell durch. Also wir haben danach, das ist wichtig, das nochmal etwas deutlicher zu betonen. Da hatten wir Frau Bianca Hölche, die ist Rektorin Schulleitung in einer niedersächsischen Schule. Die hat nicht nur remonstriert, sondern sich auch gegenüber der Testpflicht an Kindern dann verwehrt und auch sich geweigert, sich selbst testen zu lassen. Sie hat berichtet, und das hat die Leute ziemlich mitgenommen, weil die Frau war sowas von authentisch. Hinterher haben wir Anrufe gekriegt und auch in dem Chat Messages gekriegt, dass sie da in Tränen ausgebrochen sind, angesichts der Tatsache, was die Frau erzählt hat. Also sie hat schon bei der Masern-Impfung im Februar des letzten Jahres, da hat sie zwar mitgemacht im Februar 20, aber es kam mir schon ein bisschen komisch vor. Im März kam dann Corona immer näher und hat sie gesagt, am Anfang war ich der Meinung, wir müssen die Schüler schützen, das könnte was ganz gefährlich sein. Ein Zirkus kam, da war man sich nicht mehr so sicher, wollen wir das mitmachen oder nicht. Da hat das Kollegium, hat 10 Kollegen noch in der Schule, doch, das machen wir, ist alles nicht so schlimm. Da war sie diejenige, die gebremst hat, gesagt, nee, lass mal lieber nicht. In der Schule also war sie die Einzige, die vorsichtig war, bis sich dann plötzlich alles gedreht hat. Die Lehrer und die Kollegen drehten sich vollständig um und ihr wurde immer klarer, weil sie immer weiter Informationen gesucht hat und auch gefunden hat, dass hier was nicht stimmt. Sagt dann, das wurde für sie auch, für die Kinder immer unerträglicher. Die wurden immer mehr, wie würde man in Englisch sagt man, docile, also immer angepasster, ruhiger, ganz lieb, haben alles mitgemacht, verängstigt sozusagen. Kein Spaß mehr, keine Freude mehr, kein Rumgerangel auf dem Schulhof. Es war alles weg, als wäre das Licht ausgeblasen. Das ist jetzt meine Übersetzung dessen, was sie gesagt hat. Für sie selber wurde es immer unerträglicher. Ihr Kollegium drehte vollständig in die andere Richtung, von wegen Pandemie, wir werden alle sterben, und sind weit über das hinausgegangen, über das Erforderliche hinausgegangen. Also genau das, was die Gegenseite mit ihrem Psychoterror auch tatsächlich erreichen will. Ne? Verwirrung, Destabilisierung, sodass die Leute noch mehr machen, als eigentlich schon vorgeschrieben ist. Deswegen auch die ständig sich widersprechenden Regelungen, mit denen sie dann auch zu kämpfen hatte. Sie hatte dann 3 Bandscheibenvorfälle. Das sagt ja auch einiges aus, weil sie sich eben ernsthaft, das hat sie, und das glauben jeder von uns ohne weiteres, der Grund, warum sie Lehrerin ist, ist, weil sie will, dass es den Kindern gut geht, dass die Kinder gut erzogen werden, dass sie Dinge lernen, die sie eben lernen müssen, zum Beispiel auch kritisch zu sein. Aber das war alles nicht mehr möglich. Die Kollegen hatten immer größere Angst, sind dann, wie gesagt, noch über die eigentlichen Maßnahmen herausgegangen. Dann ereignete sich Folgendes, gab eine Umfrage wegen der Masken. Und die war so gestaltet, dass ganz klar war, was gewünscht war. Ne? Wollt ihr eine Maske tragen zum Schutz der anderen und der Kinder? Das war das eine, was man ankreuzen konnte. Und das andere, wollt ihr keine Maske tragen? Ja. Was für eine absolut dreist dumme Sauerei.
Unglaublich.
Da hat es vermutlich ihren dritten Bandscheibenvorfall gehabt. Also es ist schwer zu ertragen, diesen Kram überhaupt nur anzuhören und dann sich klarzumachen, wer davon betroffen ist. Kleine Kinder, also wirklich nicht zu fassen. Aber es war eben sehr schwer. Sie hat dann beschrieben, wie es keinen Sport mehr gab, wie es kein Weihnachten ohne Weihnachtslieder, weil Singen, Musikunterricht, Singen war ja auch nicht mehr drin wegen wegen des Coronavirus.
Was Aerosole. Übrigens, das weißt du ja, dass da jemand, es war, glaube ich, ein Sänger oder so, hat den Test gemacht, um das herauszufinden wegen den Aerosole. Und dann hat er gesagt, das Singen hat gar nichts damit zu tun. Es geht um die Lautstärke des Singens wegen der Anzahl Aerosole. Also das ist alles absoluter Blödsinn.
Alles Blödsinn. Es haben uns auch andere Leute, die wir schon im Ausschuss gehört haben, auch aus Berlin, ein Anwalt, dem das sehr am Herzen liegt, dass er weiter singen darf und in seiner Gruppe nicht mehr singen darf, haben die uns alle erklärt. Das kann dir jeder Mediziner erklären. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Roger, wenn einmal das Idiotenbild draußen ist, so
Ja.
schlecht es auch sein mag, dann wird das erstmal geglaubt. Dann wird das einfach immer weiter geglaubt. Sie hat jedenfalls sich nochmal bemüht, im Frühjahr wenigstens für die Kinder wieder was Schönes zu machen, hat sie gesagt. So ein Fitnesstrainer wollte sie herholen, der wurde dann aber nicht finanziert, weil das habe nichts mit Demokratie zu tun. Also wird das nicht finanziert. Stattdessen wurde eine Fortbildung gemacht zum Umgang mit Querdenkern. Aha, gut investiertes Geld. Ihr selbst ging es immer schlechter. Sie hatte Atemnot mit Maske. Sie hatte ein Erlebnis, wo ein Kind positiv getestet war, was dann Panik kriegte, weil es dachte: Oh mein Gott, nicht nur ich muss jetzt sterben, sondern ich stecke jetzt alle anderen an. Also genau dieser Psychoterror, den diese Verbrecher in dem Panikpapier verbreitet haben, genau der kam auch tatsächlich an. Sie sagt: Ich konnte nichts machen. Ich stand davor. Normalerweise nimmst du das Kind in den Arm und versuchst es zu trösten. Das konnte ich nicht machen. Ich hab nur sagen können, ach, es wird schon nicht so schlimm oder so, aber sie weiß ja selber, dass das nicht so ganz viel nützt. Dann wurde sie zur Corona-Leugnerin gemacht, hat dann sich, wie gesagt, der Testpflicht verweigert, remonstriert, ich mache da einfach nicht mehr mit. Dann bekam sie ein Betretungsverbot, dienstrechtliche Konsequenzen. Ja, und dann wurde ihr Passwort geändert ohne Vorwarnung, sodass jetzt jeder Dritte in ihrem Computer rumsuchen kann, auch private Sachen sich angucken kann, die da vielleicht auch mit drin sind. Dann
Krass.
hat sie sich der Gruppe Schulleiter für Aufklärung angeschlossen. Vielleicht hat sie die sogar selbst gegründet. Das könnte sein, die ist nämlich sehr aktiv. Und dann hat sie gesagt, jedes Mal, wenn ich an Grenzen stoße, dann mache ich eben was anderes. Und jetzt hat sie sich politisch aktiviert und ist jetzt bei der Partei Die Basis. Da sind ja sehr viele Leute inzwischen. Das war das auch übrigens, wo ich in Magdeburg gestern war. Auch kein Bericht in irgendeinem Mainstream, da war die Bude voll. 17.000 Leute auf diesem Domplatz heißt das, voll. Absolut friedlich. Suchdarit Bhakdi war zugeschaltet, Katharina Reiß war zugeschaltet, Wolfgang Wodak war zugeschaltet, Viviane und ich waren da. Der Uli Masud, ein Schauspieler, Künstler, Kabarettist aus Weimar war da.
Schön
Jan
Banane
Bahn.
war, ja.
Ja, also alles, was in der Szene sozusagen Rang und Namen hat, war da. Kein Wort darüber. Aber es war absolut friedlich und es war klar, dass diese Leute, ich habe ja mit vielen, vielen gesprochen da, dass diese Leute auf jeden Fall bewirken, weil das die Guten sind. Das sind die Guten im Sinne von nicht nur guten Herzens sozusagen, sondern die haben was auf der Pfanne. Das sind die Leute, mit denen das Spiel gedreht werden wird. So oder so. Und das sind auch die Leute, die nicht locker lassen werden danach.
Also ist vielleicht auch noch
Ja,
ein wichtiger Punkt wegen dieser Partei. Das haben wir auch schon diskutiert. Wir sind ja beide nicht, soll ich sagen, Parteiliebhaber. Das ist nicht unser Thema. Aber diese Basis finde ich in dem Sinn gut, dass es wirklich die Möglichkeit gibt, einen Fuß in die Türe zu halten, um dann da etwas anders zu machen als bisher. Und das ist, glaube ich, für diese Sache unterstütze ich das Ganze, weil ich finde es wichtig, dass man auch dezentral organisiert ist. Und das haben wir auch schon diskutiert, dass man sich verknüpfen kann, vernetzen kann, weil wenn es jetzt plötzlich noch heftiger wird, plötzlich vielleicht Probleme gibt mit Lebensmittel und so weiter und so fort, dass man untereinander sich unterstützen kann, weil du kannst dann nicht davon ausgehen, dass ein Aldi oder wer auch immer dann sagen, ja, natürlich helfen wir dir, wir sind natürlich für dein Wohl da. Die wollen nur das eine, das ist unser Geld und mehr wollen sie nicht. Und das ist bei der Regierung das Gleiche. Und darum ist es wichtig, dass man sich regional, dezentral vernetzt und füreinander da ist. Und darum ist das auch eine sehr wichtige Partei, wenn ich finde, obwohl ich auch kein Parteienfreund bin, aber das geht uns, glaube ich, beide gleich, Rainer, oder?
Ja, ich hatte nie was mit Politik zu tun. Ich habe immer gesagt, mit dem Scheiß will ich nichts, habe ich nichts am Hut. Es erschien mir immer unseriös. Also es gab Zeiten, da war es noch ein bisschen anders. Da ging ich noch zur Schule, da gab es so Auseinandersetzungen zwischen Willy Brandt oder Helmut Schmidt auf der einen Seite und den Leuten aus der CDU, gab es mal so ein Rainer Barzel, Misstrauensvotum. Das war anders. Aber seit vielen Jahren ist der Eindruck verheerend, den die Politik bietet. Und ich, ehrlich gesagt, habe seit 6 oder 7 oder vielleicht auch 8 Jahren überhaupt nicht mehr gewählt. Also ich wollte mit dem Kram nie was zu tun haben. Ich dachte mir, du machst dein Ding und was immer die machen, kann uns egal sein. Jetzt wissen wir, dass das ein Fehler war. Weil wir haben die machen lassen, was sie wollen und wir haben nicht mal mitgekriegt, dass sie in der Zwischenzeit übernommen worden sind, gekapert worden sind, geschmiert worden sind, erpressbar geworden sind durch die selbsternannten Konzerneliten und deren Hintermänner. Die haben jetzt die Politik sozusagen zur Seite geschoben oder benutzen sie nur noch als Marionetten, während sie selber mit ihren Privatveranstaltungen, WHO, World Economic Forum, World Monetary Fund, letzten Endes so eine supranationale Regierung inszenieren, die am Ende darin münden soll, so hat es der Papst wohl letztes Jahr im Oktober gesagt, dass die UNO als neue Weltregierung ausgerufen werden soll. Und das alles, das muss man sich mal vorstellen, sind private Organisationen, hinter denen Leute wie die Rockefellers und die Rothschilds und andere Superreiche und teilweise auch ein paar Königshäuser stecken. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, absolut. Wir sind der Meinung, dass das hier eine gute Plattform ist. Die Bewegung ist wesentlich größer als die Partei, das ist ja ganz klar. Aber wir sind der Meinung, das ist eine gute Plattform mit guten Leuten. Auch da wird versucht zu unterwandern. Aber wenn wir noch das Parteiensystem haben, dann sollten wir uns das auch zunutze machen und sollten uns selber in diese Auseinandersetzung einbringen, um zu verhindern, dass am Ende ein Durchmarsch derjenigen stattfindet, nur weil die anderen keine Lust mehr haben, ein Durchmarsch derjenigen stattfindet, die uns in diese Situation reingebracht haben.
Absolut, definitiv. Du hast noch der Kinderimpfen ist ja momentan, also Impfen ist keine Impfung, sondern diese Kindergiftspritze, muss ich mittlerweile sagen, tut mir leid, aber es ist leider so. Das ist ja so, der STIKO hat es ja nicht durchgewunken. Die EMA hat jetzt die Bewilligung, das ist wieder so eine Notfallgeschichte. Ich habe was gehört, weißt du das zufälligerweise, dass wenn die STIKO das nicht bewilligt, dass die Haftung anders ausschaut? Weißt du das?
Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass das nur ein Scheingefecht ist, so wie alles, was wir gesehen haben, Scheingefechte waren. Teil dieser Psychological Operation. Also wir erinnern uns, am Anfang wurde gesagt, alles harmlos, wird nichts passieren, plötzlich Pandemie, Pandemie. Ja. Wir erinnern uns, Masken bringen nichts, alles Quatsch, brauchen wir nicht, plötzlich Masken, Masken, Masken. Lockdown, nein, das machen die in China völlig undemokratisch, können wir doch nie durchsetzen. Dong, schon passiert. Also das sind Scheingefechte, da bin ich fest von überzeugt, dem wird in Kürze irgendeine Maßnahme folgen, nach der dann Kinderimpfungen auch in Ordnung sind. In vielen anderen Ländern läuft das ja schon.
Ja, Kinderimpfung haben die auch ganz klar bestätigt, dass der Minister, der Gesundheitsminister, der Spahn, gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, man kann trotzdem in die Schule gehen, das ist immer natürlich freiwillig. Das haben sie ja bei den Masken auch gesagt, ganz am Anfang, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast. Und ich bin gespannt, der hat ja schon mal gelogen, weil im September letzten Jahres hat er gesagt, es gibt keine Impfpflicht. Und wenn man jetzt schaut, wie das indirekt das Ganze aufgebaut wird, du hast zum Teil extremen Druck, sei das auf der Arbeit, sei das im sozialen Leben. Natürlich ist es nicht ein Zwang, wo du sagst, du musst jetzt, aber wenn du das nicht machst, das ist einfach eine, für mich ganz klar ein Impfzwang durch die Hintertür. Und ich glaube, das würdest du mir recht geben, oder?
Absolut. Es ist, am Ende wird es auch diese Leute wie Jens Spahn nicht aus der Haftung entlassen. Ne? Er weiß das ja auch. Er hat das ja mehrfach anklingen lassen. Es sah teilweise so aus, als wollte er versuchen, doch noch einen Schritt zurückzugehen. Wir erinnern uns an das Zitat von wegen, wir werden uns wohl bei vielen Leuten entschuldigen müssen. Also er weiß ganz genau, dass das hier eine gigantomanische Sauerei ist. Aber die Drecksarbeit, die will nicht die Regierung selbst machen, sondern das überlässt sie den Betrieben zum Beispiel, indem sie darauf setzt, dass durch den Psychoterror, der wiederum aus der Regierung entstanden ist. Wir dürfen nicht vergessen, das Panikpapier kommt aus dem Innenministerium. Es ist absolut unstreitig, dass das so ist. Da kommen wir gleich mit Brian Garrison noch mal drauf. Es ist absolut unstreitig, dass das so ist und dass das dann natürlich auch, das ist eine Frage der Kausalität am Ende, dass das so sich auswirkt, wie das auch die Schulrektorin geschildert hat, dass die Leute auch über das hinausgehen, was da angeordnet wird. Das ist absehbar. Ich würde meinen, da haben wir sogar noch die volle Kausalität auf Seiten der Regierung. Das heißt also, was die Regierung angeordnet hat und was am Ende passiert ist, das ist kausal miteinander verbunden. Dafür werden diese Leute in die Haftung genommen werden. Da reicht eine Entschuldigung ganz gewiss nicht aus.
Nein, das ist definitiv so. Das ist momentan halt so krass, was da alles abläuft. Das kann man ja, jeden Tag gibt es irgendwelche News. Wie ist es eigentlich so international, ganz, was interessiert immer die Leute, die Verbindungen sind ja sehr gut, da ist einiges im Köcher, ich glaube, da wird auch was kommen in den nächsten Tagen und Wochen. Kannst du da irgendwas sagen, ohne natürlich jetzt zu viel zu verraten?
Also die Kinder-Class-Action ist ja schon besprochen worden, die haben wir schon bezahlt, also einen Vorschuss haben wir dafür schon bezahlt, die wird in Kanada laufen. Die andere Class-Action ist immer noch anhängig, auch wenn es da nicht anders ist als hier, dass also die Justiz so verbogen ist, dass sie alles tut, um genau die Beweisaufnahme über PCR zu verhindern. Mhm. Also die wollen immer nur darüber reden, Maßnahmen angemessen oder nicht. Das ist die zweite Ebene, die ist scheißegal. Wenn ich auf der ersten Ebene zu dem Ergebnis komme, es gibt überhaupt keine Pandemie, weil das alles auf dem Drosten-PCR-Test basiert und der war damals so eingestellt, dass er nur 100% False Positives bewirken konnte und sollte. Ja, also, aber gut, ist eine andere Geschichte. Da haben wir ein weiteres Ereignis, das will ich kurz schildern, weil ich glaube, geheim ist es nicht. In Äthiopien ist die Heimat von Tedros wohlgemerkt, ne? Der da wegen Völkermordes gesucht wird. Und der ist der Chef der WHO. In Äthiopien sind wohl 5 Millionen Kinder faktisch verkauft worden. Gelder wohl über den World Monetary Fund werden dem Land gegeben, aber nur als Gegenleistung dafür, dass die Kinder sich auf einem besonderen Training unterziehen. Lassen wir mal, ich habe hier Bezeichnung, das nennt sich, was da passiert mit den Kindern, nennt sich Impact Investment. Also das Training ist Google Goggles, also nicht Google, sondern irgendwelche Goggles haben die auf, also so Brillen, werden dann mit blauem Licht beschienen, blaues Licht, und das soll dann zu einer besonderen Form des Lernens führen. Die werden dann geblockchained, 5 Millionen Kinder geblockchained, gechained. Da wird das Pineal Gland, ich glaube, das heißt Deutsch Zirbeldrüse, mit diesem blauen Licht beschienen. Das soll ziemlich böse Folgen haben. Aber offiziell soll das die Kinder dazu bringen, dass sie wesentlich lernfähiger sind. So, und jetzt kann man sich dann über Goldman Sachs, sind das, die das alles machen, kann man dann sagen, so, ich wette jetzt auf die 20.000 oder auf die 100.000, so wie Put- und Call-Optionen im Finanzgeschäft. Call heißt, ich wette darauf, dass die ihr Lernziel erreichen. Wenn das dann passt, dann kriege ich Geld dafür. Put sagt, oh, nee, die schaffen es nicht, dann kriege ich Geld, wenn sie das Lernziel nicht erreichen. Am Ende soll das Training aber dazu führen, dieses Lernen, dass sie in der Lage sind, selber zu programmieren, auch im transhumanistischen Bereich zu programmieren. Das bringst du natürlich nur fertig, wenn du keine Empathie mehr hast. Und das könnte sein, dass das Ziel dieser Aktion ist. Jedenfalls, das wird auch Bestandteil dieser Class Action sein. Es wird, wie gesagt, eine internationale Class Action und man kann es nicht deutlich genug wiederholen. Wenn eine solche Class Action, auch wenn es nur in Anführungsstrichen für Kinder ist, durchkommt und die dann Schadensersatz kriegen, dann kriegt jeder andere auch Schadensersatz, weil die Ursache ist immer dieselbe, nämlich der Drosten-PCR-Test. Ja, also und dann läuft hier noch eine große Strafsache, das kann ich aber nicht sagen, das muss ich heute Abend nochmal, nee, Dienstag nochmal mit denjenigen besprechen, die das machen. Das wird eine wirklich große Strafsache, die sehr viele Menschen freuen wird. Nicht in Deutschland, sondern woanders, weil in Deutschland wissen wir, dass die Justiz, die Strafjustiz völlig unfähig ist, sowas zu machen. Und es wird eine sehr große Sache in Afrika geben. Auch das muss aber erst nochmal in trockenen Tücher gepackt werden. Ende Juni oder so soll das Ganze losgehen. Der internationale Teil begann dann und da haben wir Brian Garish gehört. Das ist ein ehemaliger hochrangiger Militärmann. Er hat uns nicht genau verraten, was er gemacht hat, aber er hat auch mit Geheimdienstaktivitäten zu tun gehabt. Mhm. Er ist jetzt ein Public Speaker, ein Autor und er ist Gastgeber von UK Column. Das ist eine Sendung in England. Ja. Ein absolut ruhiger Mensch, der uns darüber berichtet hat, wie er auch mithilfe seiner militärischen Vergangenheit, das hat ihm sicherlich geholfen, und seine Verbindung herausgefunden hat, dass es hier ausschließlich um Propaganda geht, dass es hier natürlich nicht um Gesundheit geht, dass die inzwischen haben sie so viel Information herausgefunden, dass sogar die Regierung in England zugestehen musste, dass sie Propaganda wie bei uns dieses Panikpapier bewusst und gezielt einsetzen, um die Menschen zu Dingen zu bringen, die sie sonst nicht machen würden. Ja, noch viel weitergehen, hat sich das Government in England, also die Regierung in England, damit gebrüstet, dass sie in der Lage sind, das Verhalten der Bevölkerung zu verändern und die merken das noch nicht mal. Dazu passt übrigens eins. Ich hoffe, dass da noch ein dass wir da noch einen Whistleblower haben, der uns das erzählen wird. Also aus absolut zuverlässiger Quelle kommt dieses. Die EU-Kommission besteht ja aus 27 Kommissaren, dann laufen dann auch so ein paar andere Leute rum. An der Spitze steht Frau von der Leyen. Und wir haben glaubwürdige Informationen von einem Whistleblower, der sagt, die wissen ganz genau Bescheid. Die wissen, dass es hier mit diesen Impfungen nicht um Impfungen geht. Die wissen, dass es gefährlich ist und dass es um was völlig anderes geht. Die sehen sich aber als Befehlsempfänger offenbar. Als Befehlsempfänger, ich frage mich mal von wem. Also die wissen entweder alle Bescheid oder die, die nicht Bescheid wissen, denen ist es egal. Und die Schilderung geht so, dass die Leute sich totlachen da über die vielen Blöden, die sich impfen lassen. Ja. Ich hoffe, dass ich das per Whistleblower auch wirklich bei uns im Ausschuss nochmal bringen kann. Aber die Information stammt aus zuverlässiger Quelle. Jedenfalls Brian Garish sagt also, diese Propaganda wird benutzt, um die Bevölkerung zu einem zu einer Änderung ihres Verhaltens zu bringen. Die Propaganda setzt auf Panik betreffend die Corona-Geschichte. Es gibt aber keine Corona-Geschichte, sondern es gibt nur die Panik. Und die Panik wird benutzt im Sinne von, er nennt das Applied Psychology, also angewandte Psychologie, um eben diese Behavioral Veränderung, die Veränderungen des Verhaltens zu erbringen. Das ist nicht erst jetzt neu, sondern das Ganze wird wohl, da hat er jedenfalls Erkenntnisse schon seit 2010 gemacht. Wie gesagt, die Regierung hat sogar zugegeben, dass sie diese Politik mit Mindspace, so heißt das Mindspace, entwickelt hat und versucht, das Verhalten der Bevölkerung zu ändern. Ja, das Ganze fing wohl an durch internationale Treffen zwischen den Verantwortlichen in England und den Franzosen, heimliche Treffen, die seit vielen Jahren laufen. Das wird dann transportiert über eine Charity, also vielleicht eine NGO oder sowas. Wir haben es noch nicht ganz genau rausgehört, aber über diesen franco-britischen Council von irgendwas lief das. Ja, und dies ist das erste Mal, dass es so richtig hart in der Praxis ausgetestet wird. Eingebettet scheint das zu sein in eine britische Gruppe, über die uns auch Mike Jeden schon berichtet hat. SAGE heißen die. Da gibt es eine Abteilung Psychological Operations und die haben das Ganze, diese Panic-Propaganda umgesetzt. White Psychology, also weiße Folter, spielt da auch eine Rolle. Es wird benutzt, um die Angst in die Höhe zu treiben, to ramp up fear, hat er gesagt. Das wird so weit gehen und das funktioniert ja auch in Deutschland, ist ja überall dasselbe, ne? Wir wissen Lockstep weltweit. Das wird auch benutzt, um die Menschen dazu zu bringen, noch über das hinauszugehen, was offiziell scheinbar angeordnet wird. Also die Community soll sich dann gegenseitig überwachen, denunzieren, sagt er. Community would be used to police each other. Zum Beispiel, was die Masken angeht. Genau das berichtet ja auch die Lehrerin, die nicht mehr mitgespielt hat. Ja.
Ja. Das Mind-Control, ich glaube, ein großes Thema, das habe ich letztes Mal auch schon angesprochen. Ich glaube auch, dass die Polizei möglicherweise manipuliert wird, weil diese Aggressivität, die wir momentan sehen, Empathielosigkeit, das kann man sich nicht anders vorstellen, dass sie irgendwie in irgendwelcher Form und Weise muss da was passieren, weil das ist ja, hat ja mit Menschsein nicht mehr viel zu tun.
Das ist der Punkt. Und das ist aber letzten Endes ausschließlich dieser psychologischen Operation zu verdanken, in Anführungsstrichen. Also diese psychological operations, die werden transportiert übrigens über die Mainstream-Medien, ne? Aber die Ideen kommen aus diesen psychological operations. Da sind natürlich Leute, ich meine, man muss ja nur angucken, was in diesem Panikpapier steht, da sind natürlich Leute drin, die sicherlich von ihren noch klar denkenden Kollegen als pathologisch krank bezeichnet werden müssen, weil diese Empathielosigkeit ist mit Menschlichkeit und mit menschlichem Verhalten nicht mehr in Einklang zu bringen. Also das ist sehr interessant gewesen. Er sagte, dass da auch spezielle Programme Common Purpose, sowas Ähnliches wie Young Leaders ist das wohl, geschaffen wurden, im Rahmen derer Kinder zwischen 11 und 14 und dann wieder University-Studenten zu Future Leaders ausgebildet werden. Auch mit Methoden von NLP, also Neuro-Linguistic Programming, haben wir alle schon mal gehört. Das hat auch im Ansatz wohl was Positives, aber hier wird es eben missbraucht, um die Menschen zu programmieren, um sie, das ist so eine Art von Hypnose, von Massenhypnose, was hier jetzt jedenfalls praktiziert wird. Und deswegen fiel mir auch eben beim Joggen wieder ein, als der Mann mir dann begegnet und ich gesagt habe, hey, aber du weißt doch, dass der PCR-Test das nicht kann. Und er den nächsten Schritt von wegen, dann gibt es ja auch gar keine Pandemie, den kann er nicht vollziehen. Es ist, als wenn da eine dicke, fette, sagen wir mal, Glaswand zwischen ihm und der rationalen Erkenntnis des eigentlich logischen nächsten Schrittes steht. Aber es ist alles eingesetzt, es ist alles Absicht, so hat er uns das sehr schön erklärt, über die Mainstream-Medien, BBC, sagt er, die benutzen das schon seit langem, in a calculated way. Weil er hatte vorher die Lehrerin gehört und hatte immer Wahnsinn. Das Wort Wahnsinn hat er immer wieder gehört. Er hat gesagt, das verstehe ich. Aber er sagt, das ist kein Wahnsinn. Das ist calculated, was hier abgeht. Ja, das ist so.
Aber das wäre noch, habt ihr das mal zusammengefasst? Ich denke, da gibt es ja x Methoden, wo wir wahrscheinlich gar nicht wissen oder nicht kennen, dass man das auch mal öffentlich macht, den Leuten zeigt, wie das funktioniert, mit Beispielen, weil dass man sich dessen bewusst ist, weil ich bin überzeugt, dass auch wir immer noch manipuliert werden, obwohl es ist, wir vielleicht schon ein bisschen versuchen, bewusster durch die Welt zu gehen in Bezug auf Medien, dass man versucht, so Experten vielleicht auf unsere Seite zu bringen, dass sie uns das mal erklären, wie das gemacht wird, Beispiele zeigen, dass man auf solche Sachen achten kann und vielleicht so auch wieder andere Menschen abholen kann, sagen, hey, scheiße, das stimmt, das habe ich gar nicht gedacht. Das wäre vielleicht ein guter Plan.
Du, Roger, es war von Anfang an, als uns klar wurde, dass wir keine Pandemie haben, sondern dass hier zwar ein Virus da draußen ist, aber höchstwahrscheinlich nichts anderes als das, was wir immer schon haben. Weil man darf nie aus dem Auge verlieren. Die eigentliche Gefährlichkeit liegt bei 0,14 bis 0,15 Infection Fatality Rate. Das entspricht der Grippe. Also da war mir eigentlich immer schon klar, hier wird mit viel Psychologie gearbeitet. Ich war ja auch mal Soldat. Hatte mich sogar auf 12 Jahre verpflichtet, bis ich dann nach ungefähr einem Jahr gemerkt habe, dass das der größte Fehler meines Lebens war, weil ich nicht so der Befehl- und Gehorsam-Typ bin. Und natürlich weiß ich, und er weiß es noch besser hier, der Brian Garish, dass hier mit psychologischen Operationen gearbeitet wird. Er hat das noch weiter im Detail gebracht. Wir werden dem auch nachgehen müssen, Roger, weil das ist das Zentrum von allem. Wir werden mit sehr vielen Psychologen sprechen müssen, die etwas von dieser Sache verstehen. Auch die offizielle Fälschung von Statistiken, sagt er, gehört dazu. Da werden also echte Zahlen, auch wir wissen ja auch, dass es im RKI gibt es ja auch gute Leute, die mit echten Zahlen arbeiten, aber die werden dann verfälscht, und zwar an der Spitze von Leuten wie Herrn Wieler, der behauptet, er hätte keine Ahnung von gar nichts. Der ist ja neulich im Untersuchungsausschuss, es gibt ja einen echten Untersuchungsausschuss in Brandenburg, über den der Mainstream auch nicht berichtet.
Nein.
Da ist er ja gehört worden, da stellte sich raus, er hat keine Ahnung von gar nichts. Also er gehört zu den Leuten, wo man sich in der Tat fragen muss, ob er tatsächlich jemals gewusst hat, dass es ihn gibt, oder ob er nur befürchtet, dass es einen Impfstoff gibt, der er selber ist, oder warum der Impfstoff überhaupt so aussieht. Also ganz irrer Typ eigentlich. Das muss man wahrscheinlich psychologisch ergründen, anders geht das gar nicht. Also ich will euch jetzt die Details ersparen. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Insbesondere die internationalen Zuschauer waren sehr begeistert davon. Da werden noch andere Anhörungen vom Psychologen kommen, wohlgemerkt. Weil wohlgemerkt, aus unserer Sicht ist das das Zentrum. Das ist Psychologie. Das Ganze ist eine Illusion, die aber von vielen Menschen geglaubt wird, weil sie eben mit diesen psychologischen Methoden offenbar beeinflussbar sind. Wir hatten danach Dr. Stuckelberger, das ist eine der früheren WHO-Mitarbeiterinnen, die uns darüber erzählt hat, wie Gavi und eine andere Gruppe, SAGE, man denkt, das ist die englische, über die Brian Gerrish geredet hat, nein, es ist eine Untergruppe der WHO, aber mit ähnlichen Zielen, deren Kopf in Finnland, glaube ich, sitzt, wie die also in ähnlicher Weise dann vor allem aber finanziell in alle möglichen Bereiche des Lebens reingreifen, mithilfe der Weltbank und einer Verbindung zu Gavi und der WHO manipulativ vorgehen. Das will ich auch nicht im Detail auseinanderdröseln, weil ich mir da auch ehrlich gesagt zu wenig konkrete Notizen gemacht habe. Mhm. Zum Schluss hatten wir eine hochinteressante Frau, die super authentisch rüberkommt. Das ist die Gründerin von America's Frontline Doctors. Ich weiß nicht, ob du da schon mal Videos gesehen hast, vor Monaten schon. Gruppe von Ärzten vor einem Krankenhaus.
Ah, ja.
Das sind die. Und sie hat die gegründet. Sie ist ein Emergency Doctor, macht aber jetzt nichts anderes mehr, als durch das Land zu touren und zu versuchen, die Bevölkerung darüber aufzuklären, dass sie in Anführungsstrichen aufs Kreuz gelegt wird. Für die haben gerade zwei Kollegen, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, Tom Renz aus Ohio und Anna Garner aus New Mexico, eine Temporary Restraining Order beantragt, also eine einstweilige Verfügung. Die haben sie nicht gekriegt, geht aber weiter. Sie wollten damit verhindern, dass die jetzt die 12- bis 15-jährigen Kinder geimpft werden dürfen. Hat sie nicht gekriegt. Da sind andere Kollegen, die den beiden dann zur Hilfe gesprungen sind, um ihnen in dieser rechtlichen Situation zu helfen. Sie sagt, das Gute ist, dass offenbar immer mehr Menschen Fragen stellen, weil immer mehr Menschen gerade das als Overstepping sehen. Also ich habe immer gesagt, die rote Linie sind die Impfungen und die allerroteste Linie ist Impfung von Kindern. Und das machen immer mehr Eltern in den USA nicht mit. Sie sagt, bis dahin waren vielleicht sogar 60% der Bevölkerung, was mich ein bisschen wundert, ich hätte es eher niedriger geschätzt, aber 60% der Bevölkerung für Impfungen. Aber als sie dann anfingen, an die Kinder ranzugehen, da sank das Ganze schlagartig auf 30% runter. Die sind going too far, too fast, hat sie gesagt. Das ist der große Vorteil, den wir haben. Und natürlich der zweite Vorteil, dass da draußen zu viele Idioten rumlaufen, derer sie sich als Marionetten bedienen und die auch immer klarer als Idioten erkennbar werden. Sie sagt das Ganze, sie steht auf dem Boden der Verfassung, der Constitution. Und da passt sie dann, ich habe dann gefragt, kennst du den eigentlich? Simone, also Tony Roman, das passt dann ja auch zu dem Standpunkt von Tony Roman. Sie macht das als Ärztin. Er ist derjenige, der da unten in Huntington Beach in L.A. sein Restaurant zu keinem Zeitpunkt dicht gemacht hat.
Ah ja, genau. Ja, ist,
der ist das. Ja, also es tut sich auf allen Ebenen was, aber wir müssen extrem aufpassen, dass wir dieses falsche Narrativ, was hier jetzt in den Mainstream platziert wird, gefährliches Virus ist da ausgebrochen, dass wir das widerlegen können, indem wir immer wieder darüber aufklären, dass dieser Unfall zu dem Ergebnis geführt hat, dass der befürchtete, dass die gefürchtete Gefahr gar nicht eingetreten ist und dass dieser Unfall wirklich nur benutzt wurde von der Gruppe der Leute, die diese Pandemie schon länger geplant haben, um sie endlich in Gang zu setzen. Die eigentliche Pandemie basiert ausschließlich auf dem Drosten-PCR-Test, auf nichts anderem. Denkt man den weg, dann ist die Pandemie gelaufen und das Kartenhaus ist kaputt.
Absolut. Und darf man nicht vergessen, Beate Bauner hat ja noch ein etwas offen mit dem Möchtegern-Professor Drosten, hat ja ein paar sehr gute Fragen zurückgeschrieben. Ich bin gespannt, ob und wie er antwortet. Der hat jetzt wirklich, da gibt es keinen Millimeter zwischendrin, wo er irgendwie noch weggehen konnte, weil es geht um eine sogenannte akute Infektion und der PCR-Test, alles andere, was er machen kann, ist eine akute Infektion nachweisen. Und dann sind wir auch wieder auf der Zeitachse, wo man kann einen Schnipsel nachweisen, das wissen wir, alles gut, aber es kann ein Jahr zurück sein, das kann aber 2 Tage sein, das kann niemand genau sagen. Das hat ja Mallis damals gesagt, der Erfinder, der übrigens kurz bevor das Ganze ausgebrochen ist, gestorben ist. Das ist auch alles nur Zufall. Und er hat ja im Video ganz klar gesagt, man kann keine Infektion mit PCR feststellen. Und er hat übrigens auch sehr interessante Infos über die ganze AIDS-Geschichte auch mal publiziert. Das machen wir jetzt nicht zusätzlich auf, aber es lohnt sich da zu recherchieren. Es ist unglaublich tief, dieser Sumpf. Und ich persönlich glaube, wie du gesagt hast, es geht um eines und es geht nur um Angst. Es geht darum, um Angst zu verbreiten, Panik zu verbreiten und so kannst du die Menschen ganz klar leiten und manipulieren. Und das ist das Einzige, das sie gemacht haben. Sie haben für mich, meiner Meinung, das ist meine persönliche Meinung, Covid-19 umbenannt zur Grippe. Wenn du die Statistiken zusammenfasst, dann haben wir nicht mehr oder weniger als andere Jahre. Die Grippe ist verstorben, die gibt's nicht mehr, das ist irgendwie weg. Und das ist auch das Krasse, wenn du mit Leuten sprichst, ja, wieso haben wir keine Grippe mehr? Sagen, ja, das ist ganz klar, wegen den Maßnahmen. So, ja, aber dann, wieso haben wir dann Covid-19? Ja, weil sich die Menschen nicht daran halten. Das ist wirklich, wie du sagst, wie du vorher gesagt hast, so, da muss wie ein Break irgendwo sein im Hirn, wo sie diese Zusammenhänge nicht mehr irgendwie zusammenbringen. Diese Manipulation ist so erfolgreich gewesen, dass sie das nicht mehr schaffen, eins und eins zusammenzuzählen. Das kann
aber
ich mir nicht
einige von
sagen.
Uns können sie eben doch, ne? Die etwa 20%, ich schätze, das ist sogar eine korrekte Einschätzung, etwa 20% der Bevölkerung, vermutlich mehr in den nicht verbildeten Ländern, in Afrika, in Indien beispielsweise, die da noch ein Gespür haben, weil das ist ja auch, das ist ein Gut-Feeling, was man dann haben muss. Das ist so ein Bauchgefühl, Intuition, also da sind wir wieder auf dieser anderen Wahrnehmungsebene, zu der offenbar ein großer Teil der Bevölkerung keinen Zugang mehr hat. Und deswegen ist das, was sich uns als zwingend aufdrängt, bei denen gar nicht angekommen. Die sehen das nicht. Die sehen nicht, wenn der Drosten-PCR-Test eine Lüge ist, und tatsächlich damit nur False Positives, damals jedenfalls, produziert wurden, dann haben wir keine Pandemie.
Nein, definitiv. Und da gibt es ja ganz andere Indikatoren, wo man beweisen kann, dass wir keine Pandemie haben. Intensivbetten wurden abgebaut. Das war nie eine Auslastung. Wir haben das Divi-Gate, wo bewiesen wurde und. Da gibt es ganz viele Sachen, die Beweise sind da, aber das glauben ja viele nicht. Ich glaube einfach, das ist wichtig, dass wir, wie wir sagen, auf der einen Seite ganz klar aufdecken und das ganz klar beweisen. Die Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Auf der anderen Seite auch bei uns diese 20% eine Alternative zeigen, eine Parallelwelt aufbauen, dass wir sagen, hey, wir gehen diesen Weg miteinander, wir schaffen das miteinander, auch wenn es ein bisschen dauert, dass die anderen Leute eine Option haben, weil ich denke, das ist auch wichtig, nicht nur zu sagen, hey Leute, das ist alles scheiße, sondern nein, wir bieten hier auch eine Möglichkeit, eine Alternative, wie es auch anders sein könnte. Und wenn dann plötzlich Leute merken, hey, es ist echt cool, wie es bei denen abläuft, dann können wir vielleicht Leute so schneller abholen.
Und eine der Aktionen, die uns dahin bringen wird, das werden wir bis zur nächsten Sitzung noch ein bisschen genauer erklären können, das ist der Immunitätsnachweis. Wenn wir mithilfe dieser Labore dafür sorgen können, dass ganz vielen Menschen bestätigt wird, dass sie längst immun sind, wenn sie denn immun sind, ne? Dann sind die ja alle ausgenommen. Also nach wissenschaftlichen Maßgaben dürften die in gar keiner Weise mehr mit irgendwelchen Maßnahmen behelligt werden. Schon gar nicht dürfen sie geimpft werden. Immune Menschen zu impfen ist, glaube ich, sogar gefährlich, wenn ich das richtig verstanden habe. Das wird über bestimmte Labore laufen. Das kann dann über die Basis eingesammelt werden und wird dann bei uns, so haben wir uns das vorgestellt, über, ich glaube, 2020 News, wie wir das machen, werden wir offizielle Immunitätsbescheinigungen ausstellen. Und die werden dann notfalls vor Gericht bestätigt werden, dass diese Bescheinigungen richtig sind. Denn auf die staatlichen Behörden, die möglicherweise sowas ja auch könnten, auf die können wir uns schon lange nicht mehr verlassen. Die sind nur noch eingeschränkt, wie der Spiegel, als er noch der Spiegel war, das Sturmgeschütz der Demokratie war, wie der Spiegel mal über die Bundeswehr geschrieben hat, bedingt einsatzbereit. Und das ist das Äußerste, was man an Positivem über die deutschen Behörden sagen kann.
Ja. Also das mit dem Immunitätsausweis, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist nur eine temporäre Geschichte, dass wir da drüber kommen. Das darf nicht ein Providorium werden, weil das kann es nicht sein, dass gesunde Menschen beweisen müssen, dass sie gesund sind. Von dem müssen wir wegkommen. Aber dass wir als Übergangslösung ist das sicher eine gute Idee, dass sie uns nicht zwingen können zu impfen oder im Gegenteil, dass wir, es wird ja auch etwas, wenn wir vielleicht noch abschließend diskutieren können, es gibt ja jetzt ein Gerücht in Bezug aufs Fliegen, hast du von dem schon gehört, dass Fluggesellschaften möglicherweise Leute, die geimpft sind, nicht mitnehmen wollen, weil das die Gefahr eine Thrombose auf einer höheren Flughöhe, also entsprechende Flughöhe, wenn ich es richtig sagen kann, das Risiko extrem steigen könnte und die jetzt ein Problem haben mit der Haftung. Also das ist das Gleiche mit der Lebensversicherung. Gibt es ja anscheinend auch Firmen, die keine Lebensversicherung mehr abschließen wollen, wenn du dann geimpft bist. Das ist ja auch interessant.
So ist es. Das versucht der Mainstream auch zu unterdrücken, aber die Actuaries, das sind die Versicherungsmathematiker, die haben natürlich die Risiken längst berechnet. Ne? Und man kann nur hoffen, dass sie sich dann auch nach außen hin durchsetzen, dass also auch die Vorstände auf die hören, wenn die natürlich trotz der Risiken, die von den Versicherungsmathematikern berechnet werden, weitermachen, nur um den Mainstream nicht zu beunruhigen. Dann dauert es eben noch ein bisschen länger, aber in dem Moment, wo die ersten Flugzeuge vom Himmel fallen, das hat mir eine australische Flugbegleiterin, die ist eine Aktivistin, die da sehr aktiv ist, hat die gesagt, das ist genau das, was jetzt befürchtet wird, weil wenn da vorne Pilot und Co-Pilot beide geimpft sind, was ist dann das Risiko? Und natürlich genau dasselbe Thromboserisiko mindestens wie bei den Passagieren. Nur wenn da hinten 1, 2, 3 oder 10 Passagiere ausfallen, ist es nicht ganz so schlimm. Wenn da vorne 2 Piloten ausfallen, dann sollte man wenigstens Fallschirm springen können.
Ja, das sehe ich auch so. Ja, wir sind sehr gespannt. Wie geht es weiter respektive? Habt ihr schon ein Programm für nächste Woche? Habt ihr schon irgendwas?
Ich glaube, wir müssen noch mal vertieft in diese psychologische Schiene reingucken, weil nur so können wir überhaupt ansatzweise nachvollziehen, warum so viele Menschen offenbar nicht empfangsbereit sind. Der Sender scheint nicht an zu sein, den man braucht, um die Information, die ankommt, auch wirklich zu verinnerlichen und daraus was Schlüsse ziehen zu können.
Ja, ich hab mir auch schon überlegt, das Thema Polizei ist ein Riesenthema. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie können wir an diese Menschen rankommen? Ich glaube, der Weg ist falsch, zu sagen, schämt euch. Auch wenn es schwierig ist, mit dem umzugehen. Aber ich habe jetzt auch nicht die Lösung, weil es ist ja schon abartig, was da abgeht, dass man vielleicht auch mal mit Polizisten versucht zu reden. Wie kann man die Menschen irgendwie abholen? Ich glaube, ein gewisser Prozentsatz ist kannst vergessen, aber ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Polizisten gegen uns sind. Das glaube ich nicht.
Nein, glaube ich auch nicht. Aus den Gesprächen habe ich jedenfalls entnehmen können, also gerade jetzt wieder in Magdeburg entnehmen können, nicht nur meine eigenen, sondern auch andere, dass die überwiegende Mehrheit, also das war der Eindruck in Magdeburg jedenfalls, und in Kassel übrigens auch, dass die überwiegende Mehrheit jedenfalls nicht feindlich ist. Ne? Und einige sind sogar ziemlich gut informiert und machen das nur noch zähneknirschend mit.
Also ich glaube, es ist gut zu wissen, dass man solche Stimmen auch immer wieder hört und dranbleibt und versucht, die Menschen irgendwie zu verstehen. Gut, da die möchte gerne Rambos, das ist geht nicht. Die muss man einfach anzeigen und schauen, wie es weitergeht. Die sollen natürlich nicht davonkommen. Aber nicht vergessen, es sind auch Menschen und auch die sind manipuliert. Und wir wissen es noch nicht im Detail, was da genau passiert ist. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wir jetzt auch forschen müssen. Was sind da vielleicht für Systeme über die gelaufen, in der Ausbildung und was auch immer. Entschuldigt natürlich nicht, was sie alles getan haben, aber es geht darum, dass wir versuchen zu verstehen, was da alles abgeht. Und das ist ja zu wahrscheinlich größer, wahrscheinlich 90% oder 95% alles Manipulation auf der psychologischen Ebene, vielleicht auch mit irgendwelchen Wellen, wo wir noch nicht wissen, Funk oder was auch immer. Das sind jetzt natürlich alles Verschwörungstheorien, wo wir alles noch nicht genau kennen, aber ich traue denen alles zu.
Also keine Verschwörungstheorie ist, dass hier psychologisch operiert wird. Ja. Es ist unbestritten, dass das Innenministerium, das heißt die Bundesregierung, die Bevölkerung mithilfe dieses Panikpapiers manipuliert hat. Und in England ist es auch so weit rausgekommen, dass die Regierung das zugestehen musste. Die sind dann gleich einen Schritt weitergegangen und haben sich auch noch gebrüstet, dass sie es schaffen, die Bevölkerung zu völlig verändertem Verhalten zu veranlassen, ohne dass die Bevölkerung das merkt. Also das ist keine Verschwörungstheorie. Okay. Verschwörungstheorie ist, hat das auch noch was mit 5G zu tun. Könnte sein, kann auch sein, dass es nicht so ist. Das wissen wir nicht. Aber dass es hier um Psychoterror geht, und zwar um gezielten Psychoterror, das ist unstreitig. Das ist keine
definitiv. Ja, und das müssen wir aufarbeiten, und da seid ihr dran, das ist sehr wichtig, und ich werde auch schauen, dass ich da vielleicht bei mir mal eine Sendung mache über diese Thematik, dass die Leute vielleicht sogar verstehen, oh shit, das stimmt, das habe ich ja so auch selber erlebt, und dann noch mehr merken, was da abgeht. Das ist ja, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Rainer, vielen herzlichen Dank, war wieder super spannend, ich habe es schon mal in den Chat lesen können, es sind so viele Nachrichten, wir sind immer noch 11.500 Menschen, die zuschauen, also du siehst, die Menschen wollen das auch hören, und ich bin auch sicher, es wird viel, viel mehr dann auch geteilt. Natürlich werden wir das runterladen, in Telegram hochladen und dann auch verteilen. Ich denke, es ist wichtig, dass diese Information überall gesehen werden kann. Und ja, denkt an das Testcenter. Ich glaube, es ist eine gute Idee, dass wir ein Testcenter vielleicht machen, um ein paar Videosclips da, ich kann mir es gut vorstellen, mit einem dieses 14-Sekunden-Video in der Dauerschleife im Testzentrum. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Rainer, danke, dass du so spontan warst und joggen. Schön, bist du da noch aktiv. Ich muss auch wieder mal was machen. Da bin ich ein bisschen lazy. Gutes Vorbild. Bis nächste Woche und vielen Dank für alles.
Danke, Roger. Bis dann. Ne?
Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. So. Rainer Füllmich, was für ein toller Mensch. Ich bin sehr froh, dass er sich da einsetzt. Jetzt schauen wir noch schnell in den Chat rein. Wichtig, dass ihr die Informationen unbedingt den Telegram-Kanal abonnieren. Das ist sehr wichtig. Ich gebe euch schnell den Link noch. Moment. Wo ist das? Ja, hier ist es. Da habt ihr den Link. Telegram, sehr wichtig. Installiert Telegram, wichtiges Instrument, weil es wird momentan nicht zensiert. Und wenn ich live gehe, so werde ich das auch dort berichten. Dann auf bitl.tv könnt ihr mich erreichen. Respektive habt ihr alle Informationen. Wenn ihr Whistleblower seid, Corona-Ausschuss natürlich auch noch sehr wichtig. Das will ich auch noch zeigen. Hier, hier ist der Corona-Ausschuss. corona-ausschuss.de. Ich stelle das hier noch schnell in den Chat, dann habt ihr das auch noch. So. Das habt ihr, und da seht ihr immer die letzten Sitzungen. Sehr wichtig. Unten hat es auch die Möglichkeit, als Whistleblower sich anzumelden, securewhistleblower.com. Wenn du Informationen hast, und da bin ich davon überzeugt, dass es solche gibt, meldet euch, und sehr, sehr wichtig. Dann, was will ich noch sagen? Wichtig auch, wenn ihr das wichtige Infos habt, etwas Whistleblower-mäßig auch mit mir das besprechen möchtet, könnt ihr das tun. Ich bitte wirklich dringende Sachen, weil ich schaffe es einfach nicht. Es hat einfach zu viele Infos. info@bitl.tv könnt ihr das machen. Ah ja, und bitl.tv auch noch wichtig. Das vergesse ich immer. Mein Team sagt dann immer, sagt das bitte. Es geht um Folgendes. Es geht um die Notfallliste. Das zeige ich euch auch schnell. So. Da. Da seht ihr die Notfallliste. Da habt ihr Infos, hier den Newsletter. Es geht darum, falls wir mal Probleme haben sollten, was ich jetzt nicht hoffe, sei das mit Telegram, könnt ihr das hier ausfüllen. Notfallliste, wöchentliche Newsletter. Und da sind wir dran, das dann umzusetzen. Dann gebe ich das auch noch schnell in den Chat. So, jetzt glaube ich, habe ich alles gesagt. Schau noch schnell in den Chat. Danke dafür, das hilft. Warum wird die Wahrheit von mir gelöscht? Okay, das kann sein, weiß ich nicht. Ich kann natürlich nicht alle Chat-Nachrichten nachschauen. Dankeschön, Werbung für den, da habe ich, mega gute Idee. Samt bevor der große Knall kommt. Ja, ich sehe das auch so, falls es wirklich mal ein Knall kommen sollte, sei das irgendwelche Plattformen, was auch immer, dann haben wir zumindest E-Mail-Adressen, weil ich denke, bis sie dann E-Mail-Adressen auch noch unterbinden, weiß nicht. Aber natürlich ist alles möglich. Aber ja, bleiben wir in unserer Mitte, das finde ich sehr, sehr wichtig. Bleiben wir auch, versuchen wir in der Liebe zu bleiben. Meine Meinung ist, wo Liebe ist, keine Angst, und wo keine Angst ist, ist auch entsprechend die Liebe. Das ist meine Meinung, und das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Angst haben wir wahrscheinlich viele oder die meisten, sei das vor einem Virus, sei das vor der Diktatur, sei das von der Existenz, sei das der Job zu verlieren, egal was. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, diese Ängste anzugehen und die zu transformieren. Und dass wir zurück in die Liebe kommen und die, die Stimmung, die Energie versuchen hochzuhalten, weil das ist genau das, was sie versuchen, uns klein zu machen, uns Angst zu machen, uns Panik zu versetzen. Und das sollten wir nicht zulassen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Nicht immer einfach, ich weiß es. Trotzdem sollten wir das umsetzen. So, ich glaube, wir haben das miteinander gemacht. Ich bin durch. Es ist natürlich für mich immer toll, wenn die Menschen so zahlreich sind. Und wir sehen auch da, es werden immer mehr. Wir waren, glaube ich, heute in der Spitze 12.000 Menschen, die zugeschaut haben. Verteilt diesen Link. Ich werde es sehr wichtig, dass das möglichst viele sehen. Und denkt an das Testzentrum. Ich finde es eine gute Idee. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe jetzt noch ein tolles Meeting. Freue mich auf das. Und bis sehr bald. Und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis bald. Tschüss. Ciao zusammen. Und jetzt muss ich natürlich unser Lied suchen. Ein schönes Lied. Ah, jetzt nehme ich mal das neue Lied von Xavier. Das finde ich cool. Bye bye.
Meinen Atem, ich höre dein Rauschen.
Lieg ich bei deinen Strömen,
will ich dir lauschen,
auch wenn ich schwach bin.
Es scheint, bei dir komm ich zu Kräften.
In Berührung mit alten Mächten
gibt es mir einen Sinn,
dass ich von hier bin.
Deine Heimat
gibst du so schnell nicht auf.
Dich früh zu hassen, wenige stehen hinter dir. Feige zurückgelassen, viele, die sich distanzieren. Dich diffamieren und deine Souveränität verraten. Kann zu schweren Zeiten meine Solidarität erwarten. Muss sich aus dem Bürgergriff der Schlange befreien. Bevor dir die Luft ausgeht, müssen wir uns alle vereinen.
Dürfen gemeinsam im Einklang nicht scheitern. Denn einsam kommt kein Mann gegen den gemeinsamen Feind an.
Du bist meine Heimat und ich fühl mich hier bei dir geborgen. Lüge wird zur Wahrheit, falls du suchst, liegt sie ganz tief verborgen. Bin hier geboren, wenn Gott so will, werd ich hier draußen sterben. Sie hinterließ in Schutt und Asche ein Haufen Scherben. Der letzte Widerstand mit Fackeln und Flammen. Das hier sind 100.000 Mann und wir halten zusammen. Deine Feinde schmieden Pläne und bekämpfen dich. Doch wir sind viele, wir vergeben und vergessen nicht. Heimat.
Man dabei hat.
Was ist sie dann wert? Was ist sie dir wert?
Wert zu sterben.
Grund zu fliehen.
Grund zu fliehen. Oh.
Und das heißt nichts zu vererben. Außer Liebe oder Angst,
dass du alles verlieren kannst.
Deine Heimat
Heimat im Herz, sag ich jeden Tag, was ist sie mir eigentlich wert? Sag ich jeden Tag, ey, wo komm ich eigentlich her? Fokussier dich auf dein Land und auf dein eigenes Werk. Versenke jeden deiner eingeimpften Zweifel im Meer. Glaub mir, diese sind es einfach nicht wert. Und mit jeder dieser Zeilen wirst du geistig gestärkt. Grabe tief im Narrativ, denn deine Heimat ist mehr. Stell mich der Vergangenheit und teile den Schmerz. Fühl mich frei in meiner Meinung, deshalb schreib ich nen Vers. Viel zu lange wurde uns unsere Freiheit verwehrt. Viel zu lange haben wir mit bösen Geistern verkehrt. Wir sind so viele und wir werden weiterhin mehr. Wir steigen mit unserer Begleitung diesen einsamen Berg. Dieser Weg wird nicht leicht sein, er wird steinig und schwer. Doch deine Wurzeln liegen hier in deiner Heimat im Herz.
Deine Heimat gibst du so schnell nicht auf. Deine Heimat nimmst du den Schmerz in Kauf. So ist Heimat, mal ein Land und mal ein Ort. So ist deine Heimat, wie viel Platz ist in einem Ort.
Was ist sie dir wert?
Wir sind die Konferenz. Wer bist du? Sprich mit uns.
Gibst du so schnell nicht auf?